Teilnehmer bitte sprechen.
So, heute spreche ich mit dem Marcel Schütz über so ein bisschen Arbeitswelt und Privates. Und der Herr Schütz, der lehrt an den Universitäten Bielefeld, Oldenburg und noch an der Nord Business School in Hamburg über eben jenes Thema. Und das Interessante an dem Herrn Schütz ist, dass er nicht nur in der Universität gewesen ist oder noch ist, sondern er hat auch praktische Erfahrung, also im Sinne von sozusagen, was kommt aus der Universität dann im echten Leben draußen an und wie kann das möglicherweise sogar zurücktransportiert werden. Und ich habe anders, also dieses Gespräch war, ich habe einen Satz gelesen oder es war so eine kleine Anekdote, sage ich mal, und die ging folgendermaßen, also ein Betriebswirtschaftler wird eben ausgebildet an der Universität, macht da seinen Abschluss, geht in ein größeres Unternehmen und wird in die Prärie sozusagen versetzt und soll dort im Auftrag der Konzernzentrale moderne wissenschaftliche Methoden einsetzen, damit die dort effektiver werden. Und das scheitert. Und das scheitert also eigentlich ganz klassisch, weil die Arbeiter sagen, also wenn wir jetzt hier schon so lange auf Arbeit sind, dann möchten wir wenigstens leben und sozusagen wir wollen keinen Wurmfortsatz oder keine Erweiterung der Maschinen sein. Und das ist so mal das eine. Also da kommt sozusagen so ein bisschen der Mensch schon drin vor. Und das andere, was ich so beobachtet habe, in den modernen Büros haben wir jetzt Einrichtungen, zum Beispiel so Sofa-Ecken, wo man eben Kommunikation betreiben kann, also im Sinne von sozusagen Besprechungen oder so. Also wo ich schon, oder das ganze Thema Homeoffice, gewinnt immer eine größere Bedeutung. Und da frage ich mich natürlich, wie ist denn das jetzt überhaupt? Also wenn ich sozusagen die Grenze Privat und Arbeit verschwindet, auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eben diese hochgradige, also in diesen, sag ich mal, Industriebetrieben, wo man eben sozusagen an den Maschinen daran arbeitet. Und wenn man sich jetzt sozusagen diese Büroarbeit vorstellt als wie so eine fluide Organisation, also die sozusagen gar nicht so richtig greifbar ist, wie entsteht denn da sowas wie Zusammenhalt oder so? Und da hoffe ich mir natürlich etwas sozusagen wissenschaftliche und so weiter Erkenntnis, vielleicht sogar von dem Herrn Schütz.
Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung zum Gespräch. Das ist natürlich, jetzt haben wir schon einen ganzen Blumenstrauß, kann man sagen, an vielen aktuellen spannenden Themen, die in der Arbeitswelt kursieren. Ich höre so ein bisschen raus, die Frage ist, wie eigentlich zwischen diesen formalen Strukturen, diesen informellen Zonen, könnte man sagen, Arbeit auch gestaltet wird.
Ja, genau, also das ist das eine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt heute ins Büro gehe, dann habe ich da, also bin ich ja sofort, es ist sofort erkennbar, ich bin in einem Büro, ich bin in einem Arbeitskontext und ich sehe meine Kollegen. Ja, also
genau. Und das ändert sich natürlich mit Bestrebungen Homeoffice und Dezentralisierung von Arbeit und all dem. Es hat eigentlich diese Bewegung immer schon mal wieder gegeben. Das Thema, dass die Arbeit den zeitlichen Erwartungen oder den zeitlichen Veränderungen geschuldet anders gestaltet wird, ist prinzipiell kein grundsätzlich Neues. Natürlich hat die Entwicklung, Stichwort Digitalität, Stichwort Veränderung der Jobformen, der Arbeitsverhältnisse, dazu beigetragen, dass jetzt die Diskussion deutlich stärker geführt wird. Solche Fragen, wie kann man auch innerhalb eines Unternehmens beispielsweise räumlich in der Gestaltung, in der Ästhetik Strukturen schaffen, die für die Mitarbeiter möglicherweise ansprechender sind, die auch informelle Zonen ermöglichen, also diese Kaffeeküchen, die gibt es ja eigentlich schon immer. Dieses Thema nimmt natürlich in vielen, vor allen Dingen größeren Unternehmen zu. Das sieht man schon in der architektonischen Gestaltung, kann man beispielsweise beobachten, dass es da gewisse Tendenzen gibt, die wir in der Organisationsforschung oder Organisationssoziologie ein bisschen beobachten, in der Form, dass man ein Stück weit Häuslichkeit in das Unternehmen hineinbringt. Also ein Stück weit versucht, im Unternehmen Gestaltungsformen, Strukturen, Verhältnisse zu schaffen, die auch so etwas wie, naja, Gemütlichkeit wäre vielleicht zu viel gesagt oder zu verfänglich im Sinne von Firmenstrukturen, aber doch so etwas wie Behaglichkeit zu schaffen. Und man könnte dann sagen, das Interessante an der Sache ist eigentlich, dass ein Stück weit die Umwelt der Unternehmen, also das, was sich im Privatleben abspielt, wir sprechen da von Umwelt, wenn wir das meinen, was außerhalb der Organisation stattfindet. Man könnte auch sagen, das, was nicht Organisation ist, das, was nicht zu der Firma gehört, in der ich arbeite, also mein Privatleben. Diese Strukturen werden ein Stück weit aufgenommen, aufgefangen. Und da gibt es jetzt zwei Sichten, ganz grob, ganz verkürzt. Die eine Sicht ist die, wenn es der Informalität dient und wenn die Informalität, also das, was sozusagen zwischen den formalen, den entschiedenen Strukturen besteht, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie man sich die Arbeit auch erleichtert, Abkürzungen findet, auch gewisse Regelabweichungen. Wenn alles das dazu dient, dass die Arbeit gut gemacht wird, was soll man dagegen sagen? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, also verbunden mit dem Motivationsfaktor, davon geht man aus, dass diese Strukturen natürlich für die Motivation, sagen wir mal, nicht hinderlich sind, im besten Fall förderlich sind, aktivierend sind, lebendig wirken. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass man aber auch sagen könnte, ein Stück weit findet, wenn man es etwas skeptischer sagen will, findet auch ein bisschen was Übergriffiges statt. Also man versucht natürlich auch ein Stück weit in die private Struktur hineinzugreifen. Und manche Angebote in Unternehmen, die sehr auf das Privatleben aus sind, also sportliche, kulturelle Dinge, die werden nachgefragt von den einen, aber auch nicht von allen. Und manche Mitarbeiter sind nach wie vor auch ganz glücklich, wenn sie vielleicht am Freitag, so wie heute Abend, auch mal sagen können, meine liebe Firma, ich habe dich zwar gern, aber wir sehen uns erst am Montag wieder. Und das ist auch gut so.
Ja genau. Und da gibt es ja noch sozusagen, also gerade mit diesem Homeoffice und so weiter, da gibt es ja so die Extremform. Also ich kenne das, also ja, also von Microsoft in München, die haben, also kurz gesagt, die haben sozusagen aus irgendwelchen Gründen, die sie jetzt nicht offengelegt haben, haben sie dort ihre Bürostruktur komplett umgebaut und sozusagen im Grunde genommen ist man nur zufällig im Büro, weil es nicht anders geht. Und ansonsten findet das im Grunde genommen das Ganze Firmen, also die Leistungserstellung, würde man jetzt als BWLer vielleicht sagen, findet außerhalb der Firmenräume statt. Und da ist natürlich das Ding, ich stelle mir das dann so vor, also wenn jetzt gar nicht mehr so richtig unterscheidbar ist, ich mache mein Skype auf und ob das jetzt nun Freunde oder Kollegen sind und so weiter und bin ich ja in diesem privaten Kontext, also und ich habe noch nie so richtig verstanden oder ich stelle mir das irgendwie sehr seltsam vor, für jemanden, der diese Homeoffice-Regelung sozusagen an der teilnimmt, für den ist es doch im Grunde genommen vollkommen egal, ob das Unternehmen, von dem er dann letztendlich Gehalt bezieht, Microsoft heißt oder Siemens oder sowas, ne? Also das ist ja für ihn in dem Sinne, er hat keine Firmenräume, wo er hingeht. Das würde mich mal interessieren, also wie sieht denn, also und wenn Sie jetzt sagen, na gut, dann wird dann über sozusagen freizeitartige Team-Events oder sowas, ne? Also in München zum Beispiel gibt es sowas Bürogolf und solche Sachen. Also wird dann sozusagen auch wieder über, also die Firma kommt in dem Sinne gar nicht mehr so richtig vor, außer auf dem Kontoauszug. Ja. Ne? Also
ja, also das ist, finde ich, auch eine spannende Entwicklung, in der ich sehe das so, wenn man sich anschaut, wie Sie beschrieben haben, wie Firmen sich heute darstellen, Organisationen sich darstellen, dann sieht man eben, dass diese fast hätte ich gesagt Wellness Struktur sehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Nach wie vor ist es aber auch so, um ein bisschen dann zu der Ernüchterung oder zur Versachlichung, wie ich sagen würde, bei diesem Thema auch beizutragen. Mhm. Organisationen haben Zwecke. Das ist erst einmal die klassische Herangehensweise. Ob man das nun als Organisationsforscher sagt, wie ich, oder auch als Berater sagt, oder als Manager sagt, im Prinzip ähneln sich die theoretischen und die praktischen Auffassungen über Firmen sehr, wenn es um die Zweckhaftigkeit geht. Dann ist es so, dass Leistungserstellung hatten Sie eben angesprochen, ne? Arbeitsteiligkeit, auch Hierarchie. Hierarchie hat auch was Entlastendes. Hierarchie wird ja häufig heute sehr negativ konnotiert betrachtet. Ja, man wirft der Hierarchie alles Mögliche vor, was sie angeblich verhindert an Innovation und Veränderung. Das ist zum Teil, wie so vieles in der Beschreibung der Arbeitswelt, zum Teil hat es einen wahren Kern. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dem gegenüberzustellen oder in Rechnung zu stellen, ist aber, dass Hierarchie auch entlastet. Feste Strukturen helfen auch, sozusagen abzugrenzen und nicht zu sehr das Private mit dem Beruflichen in einer Form zu vermischen, die vielleicht gar nicht so gesund ist. Neben den Zwecken gibt es noch einen anderen Punkt, der, glaube ich, bei dem Thema wichtig ist. Und das ist der Punkt, den Sie eben schon ansprachen, Identifikation. Also wenn die Identifikation, Sie sprachen das an, sage ich darüber, dass Sie gesagt hatten, fast erscheint es so, als sei es egal, in welcher Firma man arbeitet. Und diese Auffassung besteht ja teilweise so ein bisschen in der Darstellung, die da auch kursiert in der Berichterstattung, wenn man dann sagt, die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen, und wenn sie da keine Lust mehr haben, dann gehen sie dorthin. Das traf immer schon auf Hochqualifizierte zu. Ein ganz großer Teil der Arbeitnehmer ist zwar auch mobil, aber nicht in dem Maße, dass man jetzt erwarten kann, dass man primär danach geht, wer einem die beste, ich hätte beinahe wieder gesagt, Wellnessstruktur, also die besten Zusatzangebote liefert. Nach wie vor sind natürlich materielle, existenzielle Ansprüche der Versorgung im Mittelpunkt stehen und sicherlich auch eine gewisse Identifikation mit der Aufgabe. Die nimmt auch zu, sagt man zumindest in der Forschung, kann man beobachten, die nimmt zu mit wiederum der Hierarchie, mit dem Aufgabenspektrum, das man zu erfüllen hat. Und Identifikation, um das den Punkt noch aufzugreifen, hat zwei Seiten auch wieder. Identifikation in zu hohem Maße mit Unternehmen ist hinderlich ein Stück weit, weil man davon ausgeht, in der Forschung, auch in Teilen der Beratung kann man das beobachten, dass zu viel Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen dazu auch führt, dass man zu sehr sich an Strukturen wiederum klammert und Veränderungen, die dann in der Zukunft kommen, sozusagen auch schwieriger durchgeführt werden können. Das andere Extrem ist natürlich überhaupt gar keine oder eine minimale Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zwecken und seiner Aufgabe. Wie so häufig im Leben würde ich sagen, die Balance macht es aus, ne? Die gute Mischung. Eine Überidentifikation führt dazu, dass ich möglicherweise enttäuscht werde bei Veränderungen, die auch meinen Arbeitsbereich betreffen. Etwas, was häufiger in der Arbeitswelt vorkommt, wenn die Leute Jahre und Jahrzehnte tätig sind für einen Betrieb und auf einmal passioniert tätig sind und dann auf einmal spüren, dass eben die Zeiten sich ändern, dann gibt es Enttäuschung, Frustration, auch diese berühmte Reaktion, Dienst nach Vorschrift zu machen. Und zu wenig Identifikation führt letztlich dazu, dass die Aufgabenerfüllung auch wiederum, sagen wir mal, nicht unbedingt besonders passioniert betrieben wird. Generell würde ich aber nochmal sagen, wenn wir über Homeoffice sprechen und die Frage, wie sich die Distanz auch über Homeoffice und Telearbeit und Internetarbeit zum Unternehmen verändert, dann muss man sehen, das ist immer ein Thema gewesen, vor allen Dingen für wissensintensive Berufe, für kreative Bereiche, und für Aufgaben, die auch ein relativ hohes Qualifikationsmaß aufweisen oder erfordern. Also man könnte auch sagen, die Unternehmen müssen es sich leisten können, ihren Mitarbeitern derart viel Vertrauen zu geben, dass sie sie weitgehend von der Bürostruktur entkoppeln. Und umgekehrt kann man sagen, zu wenig Interaktion, zu wenig Präsenz in Unternehmen ist auch nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg. Bürostrukturen und Begegnungsmöglichkeiten haben natürlich auch ihren Vorteil, um ein gewisses Gruppengefühl und eine gewisse Teamstruktur aufzubauen.
Also kann man das so sagen, dass sozusagen die die Verbundenheit mit dem Unternehmen, vielleicht nennen wir es mal so, die Verbundenheit im Unternehmen nicht mehr Abhängigkeit ist von dem Ort, sondern über meinen Arbeitsinhalt zum Beispiel. Also so hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Also wenn man sagt, das wäre es doch eigentlich, oder? Dass ich das darüber dann herstellen muss zwangsläufig, wenn es keinen gemeinsamen Arbeitsort mehr gibt.
Ja, ich würde sagen, teils, teils. Ne? Also wenn man über reine Internetunternehmen spricht oder über solche Unternehmen wie Microsoft, Apple, Google, da sehen Sie ja immer wieder, dass das so ein Stück weit auch, die werden ja immer wieder angeführt für besonders innovative Arbeitsformen. Nach wie vor gibt es aber natürlich eine Arbeitswelt, die sehr stark durch industrielle Arbeit geprägt ist, die geprägt ist durch, denken Sie an Filialstrukturen, Präsenzen, die erfüllt werden müssen, Besetzungen, Verkehrsunternehmen, der Bereich der Dienstleistungen. Also das Interessante in der gegenwärtigen Diskussion um diese virtuelle Arbeitswelt oder diese virtuellen Arbeitswelten, die da teilweise angekündigt werden, ist ja, dass wir nach wie vor bei aller Ausweitung der Digitalität, und da wissen wir ja nun wahrscheinlich alle, dass wir da noch lange nicht am Ende sind, dass wir dennoch beobachten können, es gibt weiterhin einen enormen Bedarf an Präsenz von Personen in konkreten Dienstleistungen. Das heißt, Dienstleistungen sind nur begrenzt, industrielle Tätigkeiten bisher auch noch nicht wirklich zu substituieren. Also es wird wahrscheinlich auch in Zukunft wesentlich leichter sein, eine Maschine vollständig vom Mitarbeiter in einer Werkshalle zu entkoppeln und die sozusagen völlig fernzusteuern. Wesentlich einfacher gegenüber Bordpersonal in der Luft, das sozusagen, falls es in Zukunft noch, die Diskussion haben wir ja gegenwärtig auch, ja, liegen, ja oder nein, aber wenn es das noch weiter geben sollte und wenn auch Züge weiterfahren, dann bin ich mir ziemlich sicher, in vielen Bereichen wird es nicht möglich sein, ohne Qualitätseinbußen Personalpräsenz auf ein Minimum runterzufahren. Die haben das ja auch teilweise erlebt in Servicebereichen und das führt gelegentlich, wie man weiß, auch beim Kunden zu Abstoßungseffekten. Dennoch wird das weiter zunehmen. Also ich gebe mich da keiner Illusion hin. Natürlich wird es weiterhin zu Personalreduktionen kommen, aber nach wie vor leben wir noch lange nicht in einer Arbeitswelt, meines Erachtens noch lange nicht in einer Arbeitswelt, in der nur noch im Wesentlichen Organisationen bestehen, die ihre Mitarbeiter quasi gar nicht mehr mit Gesicht kennen oder nur noch einmal im Jahr zur Betriebsfeier, wenn man die nicht auch schon per Online-Konferenz irgendwann durchführt. Das glaube ich nicht, dass diese Entwicklung so läuft. Es wird in bestimmten Funktionsbereichen höher qualifizierte, kreative Wissensberufe, da wird dieser Trend sich sicherlich weiter fortsetzen und das haben wir auch in der Wissenschaft, kenne ich das natürlich auch. Auch da haben wir zunehmende Strukturen, die es erlauben. Und das war auch, das ist schon lange Zeit so, das war schon vor dem Internetzeitalter so, dass man auch zu Hause gewisse Arbeiten ausführt, dass man ohnehin viel unterwegs ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, ich würde sagen, teils, teils, auch wenn das eine etwas nüchterne Antwort ist.
Naja, genau, also ich erlebe das in meiner Berufspraxis, also meine Kollegen, die sind sozusagen geografisch von mir getrennt, also ich arbeite in Deutschland und meine Kollegen sind eben in Frankreich oder teilweise eben in Finnland oder in den USA und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, also wir haben ja die Möglichkeiten mit Skype und so weiter zu interagieren, also E-Mail sowieso und mit Skype geht ja eben auch das über Video und so weiter, also man kann sich sehen, aber es gibt so Effekte, die eben tatsächlich, also da muss man vor Ort sein. Also das war für mich irgendwie so ein Punkt. Also wie soll ich sagen? Also Flurfunk findet nicht im Skype statt. Und der berühmte kurze Dienstweg, der geht eben auch nicht. Also zumindest, also wird es dann komplizierter, das irgendwie darzustellen. Aber jetzt müssen wir nochmal auf diese Hierarchie da irgendwie kommen. Weil im Grunde genommen ist doch diese, also ich habe überlegt jetzt, es wird auch, also wir haben ja sozusagen eine unglaubliche Produktivitätssteigerung und so weiter. Und jetzt könnte man ja auch überlegen, sagen, na gut, also sozusagen, jetzt kann ja niemand mehr sehen, prüfen, wie auch immer. Also wie ist denn jetzt meine Effizienz tatsächlich? Also sozusagen so, und dass diese sozusagen vermehrte Freizeitlichung sozusagen der Arbeitswelt, wenn man es vielleicht mal so mal und sozusagen immer meine Arbeit findet eben mehr auf meinem unmittelbaren Laptop zum Beispiel statt, als im Zusammenhang im direkten Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten, die da irgendwie noch mitwirken müssen, dass das nicht vielleicht auch irgendwie so ein komisches Ding ist, dass man sagt, naja gut, also sozusagen für mich als Unternehmen, ich kann diese Produktivität, die ich vielleicht theoretisch im Unternehmen hätte, kann ich ja gar nicht mal durchsetzen. Also verdecke ich das, indem ich solche komischen Einrichtungen wie eben Homeoffice und so weiter, wo ich schon genau weiß, dass möglicherweise die Leute machen da halt irgendwas noch sozusagen in Parallel oder irgendwie so. Ne? Also der zeitliche zusammenhängende Blöcke von Arbeit finden da gar nicht mehr so richtig statt und damit verwischt sich das auch so ein bisschen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht sowas ist.
Ja, also es besteht bei alledem natürlich ein gewisses Risiko, dass man Intransparenz erzeugt und vielleicht sogar im guten Willen und in der Erwartung, dass man eigentlich alles besser und transparenter macht. Die Unternehmen, gehen wir mal von aus, ist auch meine Erfahrung, denken sich natürlich was dabei, wenn sie bestimmte Strukturen sagen wir mal, deregulieren oder liberalisieren dahingehend, dass ich möglicherweise mehr Möglichkeit als Mitarbeitende habe, als Mitarbeitende meine Arbeitstätigkeit auch dezentral, örtlich entkoppelt zu verrichten. Und ein Stück weit ist die Frage dann, Stichwort Steuerung, inwieweit das eingefangen werden kann. Man sagt, da gibt es ein paar Stimmen in der Arbeitsforschung, die dahin gehen, die untersuchen, also da ist auch schon verschiedentlich untersucht worden und wird auch untersucht und betrachtet, wie diese neuen Jobformen denn realisiert werden, wie das eigentlich mit der Flexibilität der Arbeit aussieht. Dann kann man eigentlich dazu auch beobachten oder sagen, dass die Unternehmen bei Mitarbeitenden dazu tendieren, diese Freiheiten zu gewähren, bei denen sie schon wissen, dass diese Mitarbeitenden ein hohes Produktivitätslevel aufweisen. Das heißt, ein Stück weit, glaube ich, auch in Zukunft müssen diese Freiheiten natürlich auch weiterhin im wahrsten Sinne des Wortes erwirtschaftet werden oder müssen sozusagen ein Stück weit verdient werden. Also da sind wir dann doch wieder bei der Hierarchie. Ich kann mir sozusagen eher Organisationen vorstellen, auch in Zukunft, wenn wir an Wirtschaftlichkeit denken, die zunächst sich anschauen, welche mitarbeitenden Gruppen und welche Mitarbeiter im Einzelnen dafür geeignet sein könnten, auf der Basis der Erfahrungen und der Erwartungen, die sie innerhalb dieser Arbeitsbereiche mit diesen Personen haben oder machen, als dass es Organisationen gäbe, so ist ja gegenwärtig in der Management-praktischen Diskussion manchmal zu lesen, auch in den Wirtschaftsartikeln, die Sie in der Zeitung lesen können, Organisationen, die sagen pauschal, also wir legen jetzt den Hebel um und sagen, ab jetzt führen wir das so und so ein. Und das können Sie ganz häufig beobachten, dass diese Veränderungen angekündigt werden mit so einem radikalen Cut. Und das erscheint auf den ersten Blick dann auch ambitioniert und begeistert vielleicht auch und wirkt revolutionierend, also genauso wie diese Ankündigung dieser Unternehmen, die dann sagen, ab morgen muss man gar keine Anwesenheit mehr haben und es wird überhaupt gar nichts mehr kontrolliert und sie können so viel Urlaub machen, wie sie wollen, nur die Arbeit muss geschafft werden. Also das sind natürlich maximale Entkoppelungen, bei denen man eigentlich realistisch davon ausgehen kann, dass ein Großteil der Mitarbeitenden mit sowas einfach schlicht überfordert ist. Meine Erfahrung ist auch, weil wir selbst, wie Sie schon angekündigt hatten, konkret im Personalbereich tätig, auch unter den ambitionierten und sehr leistungsintensiven, produktiven Mitarbeitenden gibt es natürlich nach wie vor viele Leute, die sagen, also eine gewisse Struktur ist mir eigentlich ganz lieb. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn man auch irgendwie noch einen Überblick hat, welche Formalitäten zu beachten sind und welche organisatorischen Parameter. Manchmal könnte man ja gegenwärtig, so ist mein Eindruck aus der Forschungssicht, könnte man ja gelegentlich den Eindruck gewinnen, dass wir sowas haben wie so ein Stück weit eine Diskreditierung der formalen Strukturen. Also so nach dem Motto, alles, was uns sozusagen in Strukturen bringt, ist schlecht und ist negativ und hält auf. Aber da kann man ein bisschen gegenhalten und sagen, das ist nun mal das Wesentliche von Organisationen, dass sie etwas schaffen, was der Einzelne nicht schafft, nämlich eine gewisse Disziplin, eine gewisse Hierarchie, Zwecke, Mitgliedschaften, Verträge zu errichten, Arbeitsteiligkeit aufzubauen und Kommunikations- und Entscheidungsverfahren einzurichten, die eine deutliche Beschleunigung bieten. Und das heißt für mich im Endeffekt, es gibt weder sozusagen das Patentrezept der völligen durchstrukturierten Bürokratie, das hat sich sicherlich auch nicht bewahrheitet oder auch als erfolgreich erwiesen dort, wo es eingeführt wurde. Es ist aber auch nicht so, dass wir alle nur noch in agilen, völlig losgelösten, dezentralen Strukturen am besten arbeiten können. Da würde ich immer meinen, nach wie vor, dass zumindest in der gegenwärtigen, wenn man es ganz hochhängen will, in der gegenwärtigen Epoche oder in der Zeit, in der wir uns in westlich geprägten Industriegesellschaften, hochindustriellen Gesellschaften befinden, nach wie vor Organisationen einen gewissen Leistungs- und Produktivitätsvorteil durch ihre Strukturen bieten, der durch Einzelne, die sich auf einem völlig freien Markt schutzlos ausgeliefert sehen müssten. Also gibt es natürlich auch solche Strukturen, so der Einzelne als Ich-Unternehmen gewissermaßen deutlich weniger Chancen hat, diese Erfolge sozusagen auch aufzubauen.
Ja, ich hatte mal einen Kollegen, der hat, also da ging es genau um dieses Thema, sozusagen Regelungsdichte und so weiter. Und das war eigentlich, also der hat so gesagt, wo ich dann auch sage, ja, stimmt eigentlich. Er hat gesagt, also das, was geregelt ist, im Sinne von sozusagen verfasst, darüber braucht man nicht mehr nachdenken, das braucht man bloß noch wissen, also nur noch abarbeiten. Also in dem Sinne schafft das schon Freiheit. Weil man genau über diese Sachen, wo muss ich jetzt, also ganz simples Thema, vielleicht Reisekostenabrechnung oder sowas, was
Ja,
also jeder, so wo man genau,
der
also
Klassiker, ja.
wo man nicht, wo es vollkommen, wo man nur wissen muss, das trage ich dort ein und dann gebe ich es an eine Stelle XY und dann braucht man nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist einfach geregelt. Auf der anderen Seite findet ja dann, also was ich jetzt immer wieder so beobachtet habe, ist, also wann treten neue Regelungen in Kraft, wenn irgendwelche komischen Ausnahmen sozusagen einen größeren Effekt gehabt haben, wo man dann gemerkt hat, ah, alles klar, wir müssen jetzt hier was regeln. Und damit entsteht doch eigentlich auch eine gewisse Art von Selbstfesselung. Und wenn wir jetzt sozusagen über diese, also immer noch
Ja, es ist
flüssigen
auch
Organ.
eine Evolution, ne, wenn ich kurz sage. Es ist also quasi auch eine Evolution. Die Beobachtung von Organisationen zeigt sehr häufig, dass man sehen kann, Organisationen bauen die Regeln natürlich nach ihrem Bedarf. Ein Stück weit ist eine Organisation ja auch etwas, was evolutionär wächst und sich entwickelt. Kleine Garagenbetriebe werden eben, wenn das nicht ein Mythos ist, ja, wir wissen alle, welche Garage gemeint ist, kleine Zirkel, kleine Gemeinschaften werden irgendwann zu großen, weltumspannenden Konzernen. Alle fangen mal klein an. Und mit der Exponierung des Unternehmens, mit seiner Expansion, steigen natürlich auch die äußeren und die inneren Ansprüche an eine bestimmte Regelungsdichte. Das ergibt sich natürlich schon aus der juristischen Seite, von der juristischen Seite, aber auch an solchen Banalitäten, scheinbaren Banalitäten wie Mitgliedschaften, also Verträgen, Arbeitsverträgen, kann man das sehen. Ich kenne das aus einem Projekt, in dem ich mit begleitet hatte oder das mit beforscht hatte im Sinne einer Praxisforschung, Aktionsforschung. Und da war es so, das war ein wachsendes Start-up und Mitgliedschaftsverhältnisse und Vertragsverhältnisse wurden zunächst auf minimalem Standard bearbeitet, weil man das natürlich auch als Stück weit in der Kultur sah. Also die kannten sich alle, die Jungs und Studiengruppe und so. Und naja, irgendwann war man nicht mehr zu dritt und dann nicht mehr zu fünft und nicht mehr zu zehnt, da war man schon mal 15. Und dann fing eigentlich diese Diskussion an, ob man nicht eigentlich schon so eine Art Management braucht, das auch schon Möglichkeiten hat, sich durchzusetzen, weil der bis dahin bestehende Demokratisierungsdiskurs oder der Demokratieansatz, der dort verfolgt wurde, Mehrheit entscheidet, der kam an seine Grenzen. Und das führte dann auch zum Ausscheiden, nicht vieler, aber einiger weniger, und zum Zuwachs neuer Leute. Inzwischen ist man bei 20, 25. Und da gibt es eben jetzt sozusagen die Geschäftsführung, und da gibt es dann auch schon so in Anführungszeichen Ressortleiter, die sich auch so nennen oder darstellen. Und man sieht, dass ein Stück weit noch der Charme der anfänglichen Demokratie sicherlich vorhanden ist, dass aber inzwischen auch eine relativ konservativ angelegte betriebswirtschaftliche Grundstruktur daneben auch besteht, ja.
Genau, das würde mich jetzt tatsächlich nochmal so aus Ihrer sozusagen Forschungssicht nochmal, also wir haben ja auf der einen Seite so dieses, also ich bin Abteilungsleiter, nehmen wir mal an, und da mein Auftrag lautet jetzt, ich muss jetzt hier diese Abteilung irgendwie sozusagen ermutigen, Dinge zu erledigen. Und auf der anderen Seite habe ich ja diese sozusagen davon abgetrennt, so Personal, sag ich mal. Ja. Mhm. So, also das heißt, der Personal, die Personalleute, die gucken so ein bisschen, so fühlen sich die Mitarbeiter wohl, und da würde mich mal tatsächlich interessieren, inwieweit der Abteilungsleiter, der ist ja da so ein bisschen darauf orientiert, gut, Unzufriedenheit kriegt er an der Fluktuation mit, aber ansonsten ist es ja, also stelle ich mir das jetzt so ein bisschen so als so halbtechnisches sozusagen Maschinen bedienen vor, ne? Also im Sinne von, was brauche ich an? Da würde mich mal interessieren, wie weit ist denn das heute schon, dass sozusagen diese, sag ich mal, menschlichen Faktoren sozusagen, da, also wie die sozusagen neben diesen Effizienzerfordernissen sozusagen in dieser, ja, in dem Management vorkommt. Ist das was jetzt aufgrund der Digitalisierung tatsächlich immer mehr in den Vordergrund rückt, oder sagt man, naja gut, also vorher ging es auch, und das entwickelt sich. Also das würde mich tatsächlich mal interessieren, also wie das...
Ob diese persönlichen Facetten gewissermaßen...
Ja, genau, also für mich, also ich stelle mir das jetzt so vor...
Wir reden
so,
jetzt auch über die emotionelle, die zwischenmenschliche...
Genau, also ob das irgendwo sozusagen verstärkt vorkommt, oder ob das jetzt sozusagen erst sozusagen ins Bewusstsein rückt. Ja, also...
Ich glaube, da ist vielleicht ein guter Punkt, nochmal an ein Thema anzuschließen, das Sie eben schon ansprachen mit Ihrer Erfahrung, wie das aussieht, wenn man über so ganz dezentrale Webkonferenzen nun auch organisiert ist. Also das so zwischen den Zeilen lesen und dass so Flurfunk und solche Dinge nicht mehr vorkommen. Es gibt eine ganz interessante Studie, eine theoretische Arbeit, aber eine spannende Arbeit von Bettina Heinz, einer Schweizer Luzerner Soziologin, die sich die Frage gestellt hat, wie es eigentlich kommt, dass auf der Spitzenebene der Politik und auch in anderen organisatorischen und gesellschaftlichen Bereichen diese ganzen Entscheidungsverfahren, die dort besteht, also wenn Sie jetzt hier an globale Gipfel denken, also so Weltkonferenzen oder Synoden in den Kirchen oder die G8 und G7 Treffen, wie kommt es eigentlich, dass sie nach wie vor alle analog stattfinden? Und kann dann sehr schön zeigen, dass in der analogen Struktur, also in dem tatsächlichen konfrontiert werden mit anderen Personen, auf andere Personen treffen, auf andere Entscheider, in dieser Interaktion ganz interessante eigendynamische Prozesse derart stattfinden. Ich fasse ganz kurz zusammen, dass die Leute am Ende eigentlich in eine Struktur kommen, in eine analoge Struktur kommen, in eine Interaktion kommen, bei der es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass sie am Ende zustimmen, als wenn sie das digital machen würden. Also das heißt, diese Interaktion bietet immer noch so etwas von, Bettina Heinz nennt das passenderweise Verstrickung. Ich werde eingebunden, ich werde gefordert, ich muss dem anderen ins Gesicht schauen. Der sagt, sprechen wir nach Mittagessen nochmal drüber. Oder ich sage nein und dann gibt es einen Spaziergang und man sagt doch ja. Also diese Entscheidungsverfahren, die häufig als viel zu teuer öffentlich erscheinen, polizeimäßig, wir kennen das alles, der Hamburger Gipfel vor 3 Jahren. Ich hatte dann selbst mal einen kleinen Aufsatz dazu geschrieben, speziell mit aus Anlass dieses Hamburger eskalierenden Gipfels in Hamburg. Und diese Interaktionsebene, werden Sie häufig feststellen, fällt mir auf, spielt in diesen politisch-medialen Diskussionen kaum eine Rolle. Und Politiker neigen und auch andere Entscheider, jetzt komme ich auf Ihren Punkt zu sprechen, neigen offenbar dazu, dass sie unter persönlicher Anwesenheit, So verstehen wir soziologisch Interaktion, also Personen treffen auf andere Personen, Kommunikation unter Anwesenheit, dass sie innerhalb dessen mehr tun, anderes tun, Dinge tun, die sie vielleicht auch gar nicht tun wollen, die aber insgesamt dem Ablauf des Verfahrens dienen. Ja, also die haben etwas Einbindendes, Aktivierendes und auch informelle Effekte Auslösendes. So, und jetzt komme ich auf den anderen Punkt. Wie sieht das aus mit solchen Sachen in Unternehmen? Ich denke, auch hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass man in Interaktion nach wie vor weiterhin und ungebrochen, also in persönlichen Aufeinandertreffen, gerade in brenzligen Situationen, in schwierigen Entscheidungslagen, tatsächlich Effizienz, wenn man so will, und auch Effektivität, Vorteile dahingehend gewinnen kann, dass man möglicherweise auch Umwege in Kauf nimmt. Also dass man sozusagen auch persönlichen Aufwand betreibt, dass man auch sagt, nein, das kürzen wir jetzt nicht ab nach dem Motto, du bekommst einfach hier einen Bescheid, das hast du zu tun. Und die und den Abteilungsleiter servieren wir nicht über eine Webkonferenz ab. Ne? Es ist, glaube ich, also weiterhin der Faktor, dass diese ganze Diskussion um Emotionalität, Zwischenmenschlichkeit, persönlichen Kontakt, dass man das eigentlich meines Erachtens, Sie fragen ja nach der Forschersicht, sehr stark über Interaktion und die positiven Effekte, die persönliche Anwesenheit hat, betrachten kann. Und da könnte man nun auch sagen, dass es einem einerseits darum geht, dass alle humaner miteinander umgehen. Auch das steckt ja manchmal in dieser Diskussion um emotionelle, zwischenmenschliche, humane Faktoren sozusagen. Das muss man aber auch immer wieder im Kontext, denke ich, sehen, der jeweiligen Organisation. Natürlich ist, ich kann das nachvollziehen, es geht mir genauso, Ihnen sicherlich auch, jeder ist froh und glücklich, wenn er mit Leuten zusammenarbeiten kann, die er persönlich im besten Fall sogar sympathisch findet, mit denen es angenehm ist, auch den einen oder anderen Schwatz zu halten und ein bisschen sozusagen in der sozialen Struktur sich eigentlich ganz wohl zu fühlen und zu sagen, also ich bin hier motiviert und ich habe keine Probleme mit den Leuten, die haben keine Probleme mit mir, eigentlich kann es mir doch ganz gut gehen. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Und natürlich wird man immer auf Leute treffen, gerade in Organisationen, die man ja privat, das muss man sich vor Augen führen, nie eigentlich wahrscheinlich kontaktieren würde. Organisationen oder Arbeitsumfelder in Form von Verwaltung, Behörden, Firmen, selbst in der Kirche wird man das beobachten können oder in Vereinen. Man trifft auf Personen, die alle aus Neigung zu einem bestimmten Thema oder mit dem Zweck, Geld zu verdienen und sich auch im besten Fall natürlich auch in ihrer Fachlichkeit auszuleben und selbst zu verwirklichen, das vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch existenzielle Sicherungen zu betreiben, die deshalb in ein Unternehmen eintreten. Und das, was man dann so mit Freundschaft oder mit gutem Auskommen verbindet, das ist ja in vielen Fällen eher etwas, was wachsen muss und was auch eine gewisse Natürlichkeit aufweisen muss. Und diese Natürlichkeit dieser freundschaftlichen oder dieser Intimbeziehung, Intimkommunikation, darf man nicht falsch verstehen, wir verstehen das in der Soziologie als besonders starke Näheverhältnisse oder auch fast familiäre Strukturen, das kann man, das können Organisationen eigentlich nur sehr schwer, und das finde ich interessant an der Stelle, imitieren, und dennoch versuchen sie das zunehmend. Nur ist es so, Freundschaften kann man sich aussuchen, persönliche Kontakte, Partner aller Art kann man sich aussuchen. In Organisationen kommt man erst einmal in eine Zweckgemeinschaft und alles, was dann dort auf persönlicher Ebene entsteht, das muss irgendwo natürlich auch gedeihen, das muss irgendwo auch wachsen können. Insofern würde ich sagen, ist zu viel dessen auch wieder problematisch, weil es ein Stück weit die Zwecke, die Organisationen haben, auch aufhalten kann. Da wäre ja mein Argument, oder stören kann, da wäre ja mein Argument, dass die Hierarchie genau hier hilft. Die Hierarchie sagt, auch wenn ihr beiden euch nicht sympathisch findet oder jetzt nicht zusammen ein Bier trinken wollt, werdet ihr doch sicherlich im Rahmen eurer dienstlichen Pflichten einen Weg finden, professionell uns zu zeigen, dass ihr loyale, gute Mitarbeiter seid. Und ich habe schon sehr häufig erlebt, dass die Leute beachtliche Leistungen von Leuten, die etwas Personen, die höher in den Organisationshierarchien stecken, stehen, die es tatsächlich schaffen, auch über ihren Schatten zu springen und selbst bei bestehenden ausgeprägten Animositäten oder Konkurrenzen dennoch im Rahmen ihrer dienstlichen Pflichten einen angemessenen Umgang mit den anderen Personen suchen. Sowas finden Sie niemals im Privatleben. Dort sagt man einfach Tür zu und damit will ich nichts zu tun haben. Organisationen schaffen es, Leute zusammenzubringen, die freiwillig wohl gar nicht zusammenkämen.
Das ist interessant. Das lässt mich gerade was überlegen. Also in so einer Organisation, da haben wir ja immer sozusagen die Stelle und dann die Person, die da auf dieser Stelle drauf sitzt. Und
genau, das ist die Basis des Ganzen, ja.
Genau, und jetzt stelle ich mir gerade vor, also dann wäre es ja, so wie Sie das jetzt hier beschreiben, dann wäre es ja tatsächlich unmöglich, also wenn wir uns jetzt so ein digitales Unternehmen vorstellen, wo jetzt Persönlichkeit, also man kennt sich vielleicht gar nicht mehr, ne? Also im Sinne von persönlich, dann wäre es trotzdem unmöglich, sozusagen einen Kollegen durch den anderen auszutauschen. Die können vielleicht beide das Gleiche irgendwie, also sozusagen, also fachlich würde es nie auffallen, dass die sozusagen gar nicht mehr, also A ist nicht mehr A, sondern A ist jetzt B und B ist jetzt A. Also das würde dann trotzdem nicht funktionieren, weil durch das sozusagen Soziale, was irgendwie so mitschwingt und was tatsächlich irgendwie notwendig ist, das verhindert das wahrscheinlich, oder?
Ja, also der klassische Gedanke ist ein guter Punkt. Interessanter Punkt ist ja eigentlich, dass die Stelle jederzeit neu besetzt werden soll. Unabhängig von der Person besetzt werden soll. Organisationen versuchen ja, typischerweise Stellenbesetzung so vorzunehmen, dass bei Ausfall einer Person nicht die Stelle gefährdet ist. Stelle und Person, Stellen sind langlebiger als Personen. Manchmal sogar biologisch, sehr häufig aber, was die Dienstzeiten angeht. Es kommen natürlich auch Fälle vor, dass man sagt, wenn die Stelle ausläuft, wenn die Person in Rente geht, wird die Stelle geschlossen. Personalabbau, Umstrukturierung, das gibt es. Aber der eigentliche Clou, wenn man so will, das Raffinierte ist, dass man ein Stück weit, und das klingt jetzt wirklich paradox und merkwürdig, ein Stück weit eine bewusste Depersonalisierung von Stellen in ihrer Einrichtung vornimmt. Das heißt, die Idee ist, die Stelle soll nicht abhängig davon sein, dass eine bestimmte Person, so das Ideal, es gibt in der Praxis natürlich gegenteilige Fälle, aber das Ideal ist, die Stelle soll nicht durch eine Person, ich sag mal, korrumpiert werden. Korrumpiert in dem Sinne, dass die Person eigentlich die Stelle mehr oder minder mit der Stelle so verwächst, dass man eigentlich, wenn der mal weggeht, dort niemanden mehr hinsetzen kann oder die Leute verrückt werden und sagen, was hat der hier eigentlich gemacht? Das ist ja dieser Schockeffekt, den man manchmal in Organisationen bei Stellenwechsel beobachten kann. Die Leute kommen dahin und die Unternehmensleitung merkt dann erst, was der andere offenbar gemacht hat, bevor sozusagen er in Pension gegangen ist. Diese auch raffinierten von, Sie sehen also die Mitglieder in Organisationen versuchen auch Wege zu finden, um in diesen formalen Strukturen zu überleben. Und das tun sie gelegentlich dadurch, dass sie, man sagt ja manchmal etwas spöttisch, jemand hat sich seine Stelle gebaut, ja, oder hat sich die Stelle so gebaut, dass sie seinen Ideen und Erwartungen entspricht. Mit fortschreitendem Hierarchielevel ist da auch sehr viel dran. Teilweise werden die Stellen ja systematisch nach den Personen gebaut. Das heißt, man will einen bestimmtes Vorstandsmitglied gewinnen aus einem anderen Unternehmen. Und wenn es den Vorstand, einen Fachvorstand für seine Qualifikation noch nicht gibt, was macht man? Ist doch egal. Dann wird eben ein fünfter Vorstand angebaut, wenn man diese Person unbedingt will. Das findet natürlich auf unter den Stellen weniger häufig statt. In Ausnahmefällen mit exponierter Stellung kann das geschehen. Aber der Clou, das muss man, glaube ich, nochmal sagen, ist wirklich, dass man nicht zu sehr, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht zu sehr eine Personalisierung von Stellen und Aufgaben zustande bringt, weil das später auch unter wirtschaftlichen Bedingungen zu Schwierigkeiten führt in der Nachbesetzung, in der Art und Weise, wie Wissen auch übertragen wird. Das ist ja manchmal auch ein Problem, dass man später merkt, es ist ganz schwer, das Wissen des Vorgängers auf den Nachfolger zu übertragen. Und wenn Sie jetzt, wie Sie gerade angesprochen haben, wenn Sie jetzt sehen, die neuen innovativen Arbeitsformen, die leben ja von so einem Gedanken, dass man eine ganz starke Identifikation mit seiner Arbeit haben muss und sich ganz stark damit verbindet. Und da liegt eben eine gewisse Tücke. Ja, das ist eben ein Stück weit ein Problem, weil dadurch Organisationen systematisch eine gewisse emotionale Bindung an die Dinge provozieren, die, wenn es hart auf hart kommt, das ist das eigentlich Bedauerliche in Anführungszeichen dann an der Sache, wenn es hart auf hart kommt, zu Frustrationen und auch zu Enttäuschung führt. Also dann merkt der ein oder andere im Konfliktfall, dass die Firma doch nicht sein Freund gewesen ist, sondern die Firma.
Ja, ich denke es gerade so, ich hatte mal eine gewisse Weile, hatte ich mal bei einer Unternehmensberatung gearbeitet. Und ja, als Berater ist es tatsächlich, also ja gut, also unter den Beratern gibt es so einen Satz, also man muss nur 10 Seiten weiter im Handbuch sein als der Kunde.
Ja. Und,
das ist der eine Satz sozusagen, den man sich merken muss. Und das andere ist, als Berater stellt man im Grunde genommen nur Fragen.
Ja.
Weil woher soll ich wissen, wenn ich jetzt in so ein Unternehmen gehe, woher soll ich wissen, was die dort machen, warum die das machen und so weiter, die Lösung für bestimmte, also technischer Natur. Also ich habe so Softwareberatung gemacht.
Man lässt quasi das Unternehmen für den Berater arbeiten.
Genau, also für ja, wo ich da hingekommen bin. Also sozusagen die Lösung, sozusagen, die dort zu implementieren war, also technischer Natur und wie das alles miteinander zusammenhängt, ja, das weiß im Grunde genommen nur die Kundschaft. Und dann ja, war aber so ein Paradox, dass auf der anderen Seite, also sozusagen die erfolgreichen, also in Anführungszeichen, also wirtschaftlich erfolgreichen Berater, die hatten, das ist der dritte Merksatz, die haben dann immer gesagt, also IT-Business ist People-Business, also du musst mit den Leuten sprechen, obwohl das dem ja, anscheinend nach, also hieß es immer, es ist ja eher eine technische Geschichte, die dort, also du gehst da hin, machst deinen Laptop auf, baust denen da irgendwas und gehst wieder sozusagen, aber und das ist so ein bisschen so das Paradoxon das glaube ich, das ist vielleicht schon tatsächlich eben, und da sind wir jetzt immer wieder bei diesem Privat, also man bringt da seine Paratepersönlichkeit, heißt das ja, dann bringt man ja mit, ist das würde mich auch mal interessieren, also wie als sozusagen als Personalmensch oder der sich eben mit solchen Sachen damit zu beschäftigen hat, wie mache ich denn so Stellen und so weiter, also ist es sinnvoll, solche Sachen zu verhindern, also im Sinne von, also da sozusagen Knüppel zwischen die Beine und zu sagen, nee, also dieses Persönliche und die Persönlichkeit da so tief mit reinzubringen und sozusagen dort, das ist vollkommen, also das ist im Grunde genommen sinnlos oder, nein, ich will nicht sagen sinnlos, aber es ist hinderlich, oder wird das in Zukunft noch tatsächlich, weil ich habe so die Vermutung, also dass wir mehr in diese sozusagen ja, menschenbezogene Arbeitswelt hinein geraten?
Ich denke, es ist letztendlich, also auf den Punkt gebracht, wenn ich es kurz sagen sollte, dann würde ich sagen, es hängt von den Erwartungen der Organisationen ab. Wenn die Erwartung ist, die Organisationen könnten systematisch die persönlichen Beziehungen von ihren Mitgliedern managen, in der Erwartung, dass sie dann besser zusammenarbeiten, dann wäre ich skeptisch. Wenn man sagt, es gibt ohnehin so einen informellen Raum, der in Organisationen genutzt wird, also Absprachen, Routinen, Dinge, die sich eingespielt haben zwischen den Leuten, die vielleicht jetzt auch nicht immer nach dem Protokoll sind, sondern ein Stück weit eben auch gewachsen sind durch persönliche Kontakte. Das hat es immer gegeben und das ist das Selbstverständlichste überhaupt an Organisationen. Wir haben in der Organisationsforschung eigentlich schon seit Jahrzehnten, eigentlich weiß man das schon mindestens ein halbes, wenn nicht ein Jahrhundert, dass es neben dieser formalen Wirklichkeit eine informelle gibt. So, und das kann man im Wesentlichen so unterscheiden, so machen wir das in der Forschung, dass man sagt, Formalität, das ist im Wesentlichen das Entschiedene, das ist das offiziell Gegebene, das ist das Regelwerk, und Informalität ist das Unentschiedene. Das ist das sozusagen, was bewusst nicht geregelt wird, weil man dadurch Motivation möglicherweise beschneidet, was man gar nicht will. Also Überregelung kann ja auch nachteilig sein für die Bereitschaft, gute Arbeit zu erbringen, weil man sich einfach eingeengt fühlt. Oder das ist die andere Seite, also das ist jetzt, was man nicht regeln will. Und die andere Seite ist das, was man auch gar nicht regeln kann. Man kann nicht als Organisation in jeder Hinsicht Mikrosteuerung betreiben, dass man sagt, also wir stellen jetzt alles hier unter Kontrolle. Da sind Organisationen meistens, also wenn ich sage Organisationen, dann würde ich sagen, da sind heute moderne Firmen und große Apparate eigentlich schon so weit, dass sie wissen, wir haben verschiedene Bereichskulturen, wir haben verschiedene Abteilungskulturen, wir sind zwar eine Unternehmensfamilie, aber du kannst nicht einfach so durchs Unternehmen gehen und kannst sagen, ab morgen wird aber links gefahren und nicht mehr rechts gefahren. Das ist schon in diesem Change Management Veränderungsprozessen, die Sie ja sicher auch kennen. Schon da hat sich diese Idee, einmal alles ausrollen von vorne an und dann sozusagen nur noch abarbeiten, die hat sich als, sagen wir mal, gelinde gesprochen, nicht unbedingt effizient und ertragreich erwiesen. Ich habe verschiedenste Change-Management-Prozesse als Forscher, aber auch als Praktiker in Anführungszeichen, also als Berater oder ehemaliges Unternehmensmitglied mitverfolgt und begleitet und beforscht. Und was man da immer wieder sieht, ist nicht in allen Prozessen, es scheitert nicht alles, es gibt ja immer so Horrorquoten, das ist bestimmt auch übertrieben, aber es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die mehrfach modifiziert werden müssen, weil man merkt, der opponiert und der ist nicht dafür und da haut der Betriebsrat dazwischen. Und in vielen Fällen könnten Sie eigentlich hergehen und könnten sagen, jetzt spricht der Vorstand ein Machtwort, Punkt. Es wird aber gar nicht getan, weil man weiß, dass man dadurch noch mehr Öl ins Feuer gießt und Mitarbeiter haben ja auch, wie man weiß, also auch wieder aus Wissenschaft weiß, aber auch aus Beratungserfahrung weiß, Mitarbeiter finden ihre Wege, dezenteste Formen der Sabotage anzuwenden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selbst in ihren Aufgaben, in ihren Arbeitsweisen derartig beschnitten, benachteiligt oder eingeschränkt werden, dass sie damit unzufrieden sind. Und um dieses Opponieren und diesen Protest und dieses stille Sabotieren zu vermeiden, gibt es ja schon längst eigentlich dieses auf die Leute eingehen und sie einbeziehen, ja, Partizipation. Ich habe die interessante Beobachtung gemacht, da ging es um den Veränderungsprozess eines Finanzinstituts und da war es so, die hatten ein Review-Team in einem großen Projekt und da haben die ganzen Entscheider aus ihren ganzen lokalen Geschäftsregionen, regionalen Geschäftsstrukturen eingebunden, aber natürlich nicht nur zu dem Zweck, dass alle sich wohlfühlen, sondern auch zu dem Zweck, dass in diesen Verfahren dann entschieden wird und jeder auch haftbar gemacht werden kann für seine Entscheidung. Haftbar jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern in dem normativen Sinne, dass man sagt, also hör mal, du beschwerst dich hier ständig über dies und jenes. Wir können dir zeigen, wo du die Hand dafür gehoben hast und dafür gewesen bist. Also Partizipation, wie sie häufig, könnte man auch sagen, was wir jetzt besprochen haben, ist ein Stück weit Partizipation. Da wird viel drüber gesprochen. Partizipation ist sicherlich motivierend, keine Frage. Aber sie hat auch noch die Funktion, die Leute viel stärker in Entscheidungsverfahren einzubinden und sie auch zu verpflichten. Und manch einer ist vielleicht auch froh, wenn er nicht überall partizipieren muss, weil er dann nicht überall auch in seiner Entscheidungsbereitschaft gefragt wird.
Es fällt mir, genau, mit der Partizipation, also es gibt ja den Begriff der Unterwachung, also wo sozusagen von die nächsthöhere oder die höhere Management-Ebene wird sozusagen von den, also ich habe das mal so einem Kollegen gegenüber beschrieben, ich sage, pass auf, also es gibt den sozusagen Abteilungskopf und dann gibt es den Hals und sozusagen der da unten drunter hängt und der Hals, der dreht den Kopf dorthin, wo es richtig ist. So, und jetzt könnte man sich, jetzt stelle ich mir so vor, jetzt könnte sein, dass der Kopf sozusagen festgestellt hat, irgendwie stimmt hier was nicht. Ich werde hier sozusagen auf subtile oder wie auch immer Art und Weise sozusagen in meiner Entscheidung beeinflusst, die jetzt vielleicht gar nicht so in meinem Sinne ist. Und jetzt dreht sich das sozusagen rum als Gegenreaktion, dass man sagt, na gut, also in dem Sinne, wo ich feststelle, dass es diese komische Unterwachung halt gibt, kann ich sie ja auch organisieren. Also sozusagen, das ist ja dann so eine organisierte Unterwachung eigentlich, ne? Ja. Also transparent gemacht eigentlich in dem Sinne, oder?
Ja, Unterwachung wäre eigentlich, so wie sie mal von vor allem Luhmann eingeführt wurde, der hat das ja Niklas Luhmann angesprochen mit Blick auf die Art und Weise, wie wie Mitarbeiter ihren Chef führen. Also der Gag dahinter ist eigentlich, dass ja nicht nur die Chefs die Mitarbeiter führen, sondern die Mitarbeiter auch den Chef führen. Und ich habe das mal angesprochen, einige Jahre schon her, als ich so an der Schwelle von Werkstudent zu nach dem Ende des Studiums zu Beschäftigter war. Und in dem Unternehmen, also ich hatte das so als mehr so als Gag angesprochen, ohne weitere soziologische Verweise. Und das kam, das war sofort dann die eine Effekt nach dem Motto, also wie ich das denn meinen würde. Da konnten die Mitarbeiter vor Ort gar nichts anfangen. Ich habe dann aber beobachtet, dass sie sehr wohl praktisch etwas damit anfangen können, weil sie eigentlich genau zu diesem Verhalten neigten. Es konnte nur nicht auf der offiziellen Ebene eingeräumt werden. Und da sind wir ein Stück weit, glaube ich, nochmal bei dem Punkt Formalität, Informalität und die Frage, wie stark kann das organisiert werden. Das findet statt, dass Organisationen versuchen, sich nicht auf ihren klassischen Bereich der formalen Strukturen zu begrenzen. Da sind wir bei dem Thema Übergriffigkeit, das ich eben schon ansprach, sondern immer eigentlich versuchen, ihre Entscheidungszone auszuweiten. Und das könnte man eben auch so verstehen, dass man sagt, also als Organisation, wir wissen ja, es gibt hier ein Unterleben und es gibt hier eine Unterwachung und es gibt Informalität und es gibt Hidden Agenda und all diese Begriffe, Mikropolitik, gibt eine ganze Palette an Beobachtungen, die man informellen Rahmen machen kann in Organisationen. Und das alles gibt es und wir wissen, könnte man jetzt sagen als Organisation, wir wissen, wir können das nicht abstellen, aber wenn wir es schon nicht abstellen können, dann möchten wir es zumindest managen. Da kommt jetzt der trockene Organisationssoziologe und sagt, also dieses Managen ist ein sehr ambitioniertes Vorhaben und eigentlich muss man da aufpassen, dass man nicht mehr Porzellan zerbricht, als man glaubt, aufstellen oder ausstellen zu können. Und das Dritte ist, es ist eigentlich eine völlige Selbstüberschätzung der Möglichkeiten. Wir haben kann ein bisschen berichten in dem Bereich Compliance, in dem wir letztes Jahr was Größeres publiziert haben. Compliance ist ja in aller Munde, also Regeleinhaltung und Mitarbeiter stärker an die Einhaltung der formalen Erwartungen erinnern und auch dafür sorgen, dass es Sanktionen geben kann bei Nichteinhaltung. Häufig sind es ja zivil- oder strafrechtliche Folgen, die eintreten können. Unternehmen versuchen sich natürlich berechtigterweise auch zu schützen. Heutzutage kann jede kleine Nachlässigkeit mit dem Internet zu Haftungsansprüchen für das Unternehmen führen. Also diese ganzen Dinge. Und jetzt ist die Frage, wie viel von diesem Compliance, was man in den letzten Jahren beobachten kann, dass es auch durch die gestiegenen rechtlichen Regulierungsformen, die Unternehmen eigentlich sagen, machen wir lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig Compliance. Mit dem Effekt, dass die Mitarbeiter natürlich versuchen, irgendwie zwischen diesen ganzen Regularien auch noch so etwas wie eigene Gestaltung, eigene Flexibilität ihres Arbeitens zu erhalten. Und dann kann man ein Stück weit sehen, wie mehr Regulierung dazu führt, dass die Mitarbeiter mehr Erfindungsgeist aufbringen, diese Regulierung zu unterlaufen. Das heißt, mit einem Mehr an Steuerung, an Zugriff auf das Formale, Informelle, an Zugriff auf die sozialen, elementaren Kontakte in den Büroräumen, ist noch lange kein Mehr an Effizienz und Effektivität verbunden, weil die Mitarbeiter natürlich, gute Mitarbeiter zumindest, nicht dumm sind und auch ihre Wege finden, das wiederum zu unterlaufen. Und im schlechtesten Fall, muss nicht so kommen, aber im schlechtesten Fall, auch schon beobachtet, führt es dazu, dass man eigentlich mehr Dysfunktionalität dadurch in Gang bringt, als man eigentlich wollte abstellen mit diesen Zugriffen. Also ich habe jetzt schon verschiedentlich erlebt, dass solches Anziehen auf der formalen, auf der sanktionalen Ebene dazu führt, dass es Abstoßungseffekte gibt und dann am Ende auch wieder die Unternehmen sagen, okay, wir müssen ein bisschen hier wieder runterfahren, hat nichts gebracht, führt dazu, dass die Leute uns sozusagen noch mehr hinter die Fichte führen und irgendwo menschlich. Wenn ich jemandem sage, also du bist schon dann und dann dran, wenn du das hast oder wenn der Sekt schon bei der Verabschiedung steht, dann ist das schon ein Vergehen, dafür kannst du schon eine Abmahnung bekommen. Dann sage ich ja vielleicht irgendwann als Mitarbeiter auch mal so, jetzt unter uns Pastorentöchtern hier, uns hört ja keiner zu, dann sage ich als Mitarbeiter vielleicht auch schon mal, also sag mal, habt ihr sie noch alle? Und was ist denn morgen? Darf ich dann den Kugelschreiber nicht versehentlich in die Tasche stecken? Ja? Also alles das, das gibt es ja, dass man weiß, wenn bestimmte Leute auf dem Kicker sind, dann reicht auch schon ein Pfandbon oder eine angebissene Frikadelle, um das Bundesarbeitsgericht jahrelang zu befassen mit Berufung und Revision und was nicht alles ansteht. Also da würde ich auch sagen, wenn das auch manchmal so ein bisschen vielleicht wenig klingt an Angebot, man muss manchmal echt aufpassen, dass man also die Kirche im Dorf lässt, ne? Und auch so eine gewisse Lebenswirklichkeit, wie die Arbeit verrichtet wird, beachtet bei alledem.
Ja, genau, also das, aber als sozusagen Leitungsebene kann ich jetzt eigentlich in dem Sinne kann ich das gar nicht sehen. Oder wie würde ich denn das sehen, dass ich jetzt hier offensichtlich Potjomkinsche Dörfer gezeigt bekomme? Also für mich, ich sehe das ja nicht, ne? Also man kriegt das irgendwie mit, dass wahrscheinlich die Fluktuation steigt oder irgendwie sowas komisch, aber so richtig mit sozusagen, es gibt kein Zeichen dafür, ne?
Ja, das ist ja ein ganz typisches Problem oder eine ganz typische Beobachtung, dass man eigentlich, was heißt man, das in öffentlichen Debatten, wenn es um Krisen geht und Konflikte in Unternehmen, sieht man ganz häufig, dass man sagt, also der Vorstand da, der hat das nicht im Griff und der muss ausgewechselt werden. Und Sie können ja auch sehr häufig beobachten, dass die Leute an der Spitze zuerst fallen, wenn irgendetwas nicht stimmt. Obwohl, das ist die Kuriosität ein Stück weit an dieser Sache, ganz häufig die oberste Ebene ja gar nicht die bestinformierte ist, weil wir haben ja ein mittleres Management, wir haben bestimmte Formen der Unterwachung, das heißt, es wird selektiv nach oben gereicht, natürlich das, was die mittlere Ebene möglichst gut darstellen lässt, und es werden Informationen von oben letztendlich, die müssen auch durch die mittlere Ebene, die werden auch nicht immer unten in der Abteilung ankommen, das heißt, sozusagen die Spanne, gerade wenn man an mehrere Hierarchieebenen denkt, von denen da oben, die sehen, was die da unten machen, und denen da unten, die da sehen, was die da oben machen, die kann natürlich so weit sein, dass es auch zu Regelabweichungen kommt, Stichwort VW möglicherweise, genaues weiß man ja bis heute noch nicht, die jedenfalls dazu führen, dass es auch zu gewissen Verselbstständigungen kommt. Und Führungskräfte an der Spitze, die das möglichst nicht haben wollen, sind natürlich gut beraten, wenn sie sich Leute suchen, aus der Organisation bis in die untersten oder bis in untere Ränge, die sie ein Stück weit auch als Informanten nutzen. Also ich meine damit jetzt nicht so ein ausgetüfteltes Agenten- und Bespitzelungssystem, hat es auch schon gegeben. Manager sind ja raffiniert, wenn sie an Informationen kommen wollen. Aber ein Stück weit ist natürlich gut, auch mal einen Weg, dass man, ist ja auch ein Stück weit Informalität, einen Weg zu finden, um an Informationen zu gelangen, die man, wenn man die Hierarchie einhalten würde, niemals bekäme. Denn auch die Leitung einer Organisation versucht ja, wenn sie sich regelkonform verhalten will, versucht ja nach unten auch die Prozesse einzuhalten. Das heißt, möglichst zu beachten, dass der Abteilungsleiter eigentlich dafür zuständig ist und ihm sozusagen nicht ins Gehege geht. Es gibt aber den interessanten Hinweis von Armin Asehu, Soziologe in München, der mal gesagt hat, also wozu dienen eigentlich Organigramme? Organigramme sind ja das, was in großen Unternehmen alle 2 Monate geändert wird. Und ich kenne das noch aus eigener Erfahrung. Also wir hatten im Jahr 3 bis 4 Organigrammveränderungen. Meistens waren es nur minimale Dinge, aber jede Organigrammveränderung wurde eigentlich angekündigt wie eine besondere liturgische Maßnahme im Gottesdienst, hätte ich beinahe gesagt. Also das waren große Dinge, dann gab es Stundenmails und alle wurden informiert, Achtung, Organigrammänderung. Und Amina See hat mal diesen, wie ich finde, interessanten Hinweis gegeben, dass Organigramme ja nicht mehr dazu dienen, dass die Mitarbeiter wissen, mit wem sie kommunizieren sollen, sondern dass die Mitarbeiter wissen, mit wem sie nicht kommunizieren sollen. Ja? Also wenn Sie sich diese feinen Linien da anschauen, die immer abgehen, dann kann man die natürlich immer so konstruktiv, positiv, optimal in der Weise lesen, dass man sagt, aha, der ist mit dem in Verbindung und der mit dem. Aber aus der soziologischen Sicht würde man sagen, eine informelle Wirklichkeit in Organisationen ist die, dass man systematisch versucht, dass bestimmte Leute möglichst nicht miteinander kommunizieren. Wahrscheinlich, weil man sich dabei was gedacht hat, warum sie das nicht tun sollten. Und manche Informationen werden ja auch, sagen wir mal, asymmetrisch verteilt. Ich kenne das auch in Veränderungsprozessen. Also der Betriebsrat bekommt eine Story erzählt, die Unternehmensleitung bekommt eine Story erzählt und die Mitarbeiter bekommen in ihrer Auswahl für dieses Projekt, es gibt ja immer so ein paar Leute aus den Abteilungen, die dann dazugenommen werden, bekommen eine Story erzählt. Und wenn Sie sich das dann näher anschauen, dann werden Sie feststellen, also es gibt eigentlich ein Projekt, aber es gibt zwei Versionen, wie das Projekt erzählt wird. Meistens sind es so kleine Dinge, die weggelassen werden, weil sie, falls vielleicht sind die noch nicht mal tragisch, ne, aber die stören schon, um Zustimmung zu erreichen. Und genau diesen Punkt, den man beim Betriebsrat nicht sagt, den muss man dann gegenüber der Geschäftsführung besonders betonen. Also überall ist auch, finde ich, das Intelligente, das Faszinierende an Organisationsabläufen. Überall gibt es natürlich eine gewisse Raffinesse, sowohl auf der persönlichen als auch auf der sachlichen, gegenstandsbezogenen, zweckorientierten Ebene geschickt mit Informationen umzugehen, in einer Weise, die den anderen auch nicht beschämt, aber sozusagen ihn in das Verfahren auch nützlich einbindet. Also insofern würde ich sagen, die persönliche Dimension oder die informelle Wirklichkeit in Organisationen, die ist ohnehin gewissermaßen vital in meinen Augen. Die lebt, die ist aktiv, die sprudelt, weil man eigentlich sagen kann, viele dieser formalen Prozesse werden durch das ganze informelle Untergrund- oder Hintergrundprogramm gestützt. Umgekehrt ist es aber auch so, das ganze Informale, das muss man sich auch mal vor Augen führen, das, was wir so mit Kultur, mit Persönlichem beschreiben, alles das würde nicht existieren, wenn es nicht die formalen Strukturen gäbe. Die formalen Strukturen befördern ein Stück weit eine informelle Wirklichkeit in der operativen Durchführung. Ja, man muss sich so seine Wege suchen und seine Nischen und seine Raffinessen, wie man die Arbeit schafft. Und dazu muss manches ein bisschen gebogen, gestaltet, modifiziert, geknetet werden. Aber alles das ist ja letztendlich motiviert durch einen gewissen Rahmen.
Ja, genau. Ja, genau. Und da frage ich mich jetzt, also wenn wir über Soziologie an sich, also als die sozusagen Kenntnis, wie halt der Mensch so mit seinesgleichen sozusagen umgeht. Jetzt haben wir ja, also es würde sich ja nie jemand, also ich vermute das jetzt mal, also aus meinem eigenen Erleben ist mir das vollkommen unbekannt, es würde sich ja jetzt niemand hinsetzen und zu Hause in der Familie also genauso agieren wie auf Arbeit, ja, oder in seinen Arbeitszusammenhängen.
Ja, es gibt manchmal Parodien über Manager, Projektmanager, die dann nach Hause kommen und sagen, also dem Kind, du musst jetzt dieses Teilprojekt und also alles versuchen im Haushalt zu managen. Aber genau. Gut, das lassen wir mal außen vor. Das ist vielleicht dann eher eine pathologische.
Genau, und jetzt frage ich mich natürlich, wenn es, also das sind ja also die gleichen Individuen, ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, woher kommt dieser Unterschied? Also warum ist es sozusagen natürlich, sich in seiner sozusagen Nichtarbeit so zu verhalten, wie wir uns das jetzt so vorstellen als Familie und so weiter? Und warum ist es in Anführungszeichen natürlich, sich in so einer komischen, also was wir eben als Arbeitsstelle oder sowas, ja. Arbeitsort, da anders zu verhalten? Ist das, also warum kommt das? Also gibt es da irgendwie eine Erklärung oder? Ja.
Das ist sicherlich einer der Punkte in der Soziologie oder in der Organisationssoziologie im Speziellen, der am einfachsten, wenn man so sagen darf, zu erklären ist oder der eigentlich sogar der Ausgangspunkt der Organisationsforschung zum Teil ist. Und das liegt ganz entscheidend an der Art und Weise der Beziehung, die Organisationen zu Menschen, Personen eingehen. Und das ist eine Zusammenarbeit, die man als Mitgliedschaft bezeichnen kann. Mitgliedschaft ist ja etwas, wenn man über Organisation und Mitgliedschaft nachdenkt, dann denkt man vielleicht an einen Fußballverein, vielleicht noch Kirchenmitgliedschaft. Ne? Der Begriff ist relativ typisch in diesen Bereichen, wo man selbst freiwillig eintritt und sozusagen da ist, weil man an die Sache glaubt. Neigungs- und Interessenorganisationen. Eher untypisch im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Begriff bei Arbeitsorganisationen, also Firmen oder wenn man auf der Behörde arbeitet, jedenfalls dort, wo man Geld dafür bekommt, dass man kommt und seine Zeit hergibt gewissermaßen. Und diese Mitgliedschaft ist diese Arbeitsbeziehung, die über Arbeitsverträge geschieht, über Mitgliedschaftsverträge, ist eben dann doch eine klassische Mitgliedschaft, weil ich freiwillig sage, also du als Organisation, du gefällst mir, weil ich bekomme ein gutes Gehalt, die Aufgabe gefällt mir, ich finde die Leute sympathisch, was auch immer. Es gibt eine ganze Reihe natürlich primärer und sekundärer Anreize, die man haben kann, wenn man bereit ist, ein Arbeitsverhältnis aufzunehmen. Und im Gegenzug erbringe ich meine Arbeitsleistung. Und dieser Arbeitsvertrag, rechtlich, arbeitsrechtlich ein Arbeitsvertrag, soziologisch, organisationssoziologisch ein Mitgliedschaftsvertrag, der wird auf Regeln gegründet, Mitgliedschaftsregeln. Das heißt, das Unternehmen schreibt einen Zettel oder auch zwei oder auch drei und sagt, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens, meistens ist dann Schluss bei Arbeitsverträgen. Diese Dinge, erstens gewähren wir dir und zweitens, diese Dinge hast du zu erfüllen. Und dann sagt man auch noch vielleicht am Rande, was passiert, wenn man das nicht tut. Und wenn man das nicht sagt, dann ist das auch nicht schlimm. Denn es gibt ja ein ganzes Rechtsgebiet, Arbeitsrecht, Dienstrecht im öffentlichen Bereich, öffentlich-rechtlichen Bereich, das eigentlich genau den Rahmen für Mitgliedschaftsverträge eröffnet. Das heißt, diese Mitgliedschaftsbedingungen, die muss ich akzeptieren. Und es gibt in einer sehr frühen Publikation von eben schon angesprochen mit Unterwachung, Niklas Luhmann, dem bekannten Soziologen aus Bielefeld im letzten Jahrhundert, der in einer sehr frühen Publikation über Organisationen geschrieben hat, wer nicht mehr bereit ist, ich spitze jetzt ein bisschen zu oder vereinfache den Wortlaut, wer nicht mehr bereit ist, die Regeln der Organisation zu akzeptieren, der muss ausscheiden. Und könnte man sagen, das klingt aber hart oder ist doch stoisch und irgendwie so borniert, aber im Großen und Ganzen ist es das. Also wenn sozusagen meine Mitgliedschaftserwartung, die an mich gerichtet ist, eine Rolle ausfüllen, bestimmte Aufgaben erledigen, eine bestimmte Qualität erbringen, eine gewisse Bereitschaft aufbringen, wenn ich die nicht mehr erbringe, dann endet diese Beziehung. Und das ist der, oder ich riskiere zumindest Sanktionen und möglicherweise auch das Ende der Beziehung. Dann kann es noch Wege geben, dass man versetzt wird, dass man sozusagen weggelobt wird. Das gibt es auch natürlich, also mildere Umstände, die dazu beitragen, dass man dann doch nicht die Mitgliedschaftsbeziehung auflösen muss. Und es sind ja auch nicht immer Unternehmen, wie wir beide ja wissen, wie man alle heute sehen können. Es wird auch zunehmend natürlich von den Leuten gekündigt, wenn sie andere bessere Verträge bekommen. Ich bin ein bisschen skeptisch bei der Einschätzung, die man so hört, dass die Mitarbeiter gewissermaßen pausenlos nur noch gucken, wer das Beste liefert und dann sind sie weg. Habe ich eben schon gesagt, ich glaube, das ist eher was für qualifiziertere und hochqualifizierte Arbeiten. Gerade im Spitzenmanagement ist natürlich die Fluktuation sehr hoch. Aber das ändert nichts im Wesentlichen daran, dass Mitgliedschaften auf formale Erwartungen gegründet werden, die, wie wir eben gesagt haben, besprochen haben, natürlich ein Stück weit informell ergänzt und ausgeschmückt und entfaltet werden, aber diese formalen Erwartungen erfüllt werden müssen. Und das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung zu meinem familiären Umfeld, zu meinem freundschaftlichen Umfeld. In diesem Umfeld ist es viel weniger möglich, um es mal so zu sagen, vorsichtig zu sagen, ist es viel weniger möglich, formale Erwartungen zu standardisieren. Also versuchen Sie mal, das ist ja der Klassiker, versuchen Sie mal, Freundschaften oder amoröse Bekanntschaften, Liebesbeziehungen, Ehen oder so etwas zu formalisieren. Bei der Ehe geht das noch ein Stück weit auf der formalen Ebene. Aber was der Ehevertrag auch nicht regeln kann, ist, dass wer wen wie lange zu lieben hat. Also überall dort, wo es rein um eigentlich primär um emotionale Anreize geht, dort ist Regulierung sehr stark runtergefahren. Und vielleicht noch ein Wort historisch zur Unterscheidung, zur Entwicklung. Die Anfänge der Organisation oder die Herausbildung der Organisation, eigentlich so, kann man sagen, vielleicht so 16. Jahrhundert, also mit der Reformationszeit, da geht sozusagen langsam kehren dort Freiwilligkeiten ein, also allmähliche Reduktion von Leibeigenschaft, Sklaverei, Abschaffung und auch eine gewisse Deregulierung im Bereich der Stände und der verschiedenen Zünfte, die es gibt. Also es gibt eine ganze Menge, die mit der Entwicklung des Kapitalismus verbunden sind, eine ganze Menge an Entwicklungen, die dazu führen, dass die, wie wir das soziologisch nennen, die Totalinklusion, die bis dahin bestand, also jemand ist in einen Stand geboren und qua Stand in eine Arbeitstätigkeit geboren und qua Arbeitstätigkeit in ein bestimmtes Besitzverhältnis geboren, also das ist mit Totalinklusion, totale Einbindung in dieselben Strukturen, in typische Strukturen, das ist damit gemeint. Und heute in der Entwicklung zur modernen Organisation sprechen wir eben nicht mehr von einer Totalinklusion. Wenn jemand aus dem aristokratischen Stand kommt, dann ist er noch lange nicht verdammt, Herrscher zu werden. Die meisten Aristokraten haben ja nichts mehr zu herrschen. Er kann dann studieren. Wenn er will, kann er aber auch ganz anderen Dingen nachgehen. Und ein Mitglied aus unteren, eine Person aus einfachen Lebensverhältnissen, sozusagen ist auch frei, im Regelfall das Arbeitsverhältnis zu wählen. Also unsere heutige Berufsfreiheit, die Organisationsfreiheit. Wir entscheiden durch Freiwilligkeit, in welche Strukturen wir gehen wollen, dort tätig werden wollen. Natürlich gibt es immer noch sowas wie sozialen Background, Einfluss, Leute, die einen dazwischen quatschen oder sagen, du musst aber das tun. Im Großen und Ganzen aber basiert das auf Freiwilligkeit. Und das ist im Übrigen auch der große Unterschied zu Familien, wenn Sie mal darauf achten in der Diskussion. Ich hatte letztens ein Interview mit der Hamburger Hochbahn, die wollten ein Interview haben zur Frage, wie familiär kann eigentlich ein Unternehmen sein, weil die gesehen hatten, dass ich an einer anderen Stelle sagte, also Unternehmen als familiär zu bezeichnen, ist gar nicht so unkritisch. Und das ist die wesentliche Unterscheidung. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen. In die wird man erst einmal hineingeboren. Man kann sich später von der Familie lösen, aber biologisch ist das immer unmöglich und rechtlich etwas erschwert. Was man aber nicht ändern kann, ist, dass man aus dieser Familie kommt. Und das ist typisch bei Mitgliedschaften in Unternehmen, die basieren voll und ganz auf Freiwilligkeiten. Und das ist eben schon eine sehr folgenreiche, wenn Sie an die rechtlichen und die formalen Erwartungen herangehen, eine folgenreiche Entwicklung. Wir nennen das in der Soziologie vor allen Dingen mit dem Begriff der, begreifen das mit dem Begriff der funktionalen Differenzierung. Das heißt, es gibt eine Trennung von Rollen. Ich bin Ehemann, ich bin Mutter, ich bin Betriebswirt, ich bin Soziologe, ich bin in einem Handballverein und da bin ich in der Kirche oder auch nicht. Also die Rollenausdifferenzierung ist enorm gestiegen mit dem Ende der Totalinklusion und die Organisationen waren ein Stück weit der Motor dieser Entwicklung, dass wir heute im Wesentlichen freiwillig entscheiden, wo wir tätig werden wollen und wo nicht.
Das heißt, in dem Augenblick, wenn man sich jetzt sowas vorstellen würde, wie, also theoretisch müsste man sich das vorstellen, man sagt jetzt, also in die Familie, wenn man das jetzt auch noch unter dieses Freiwilligkeits, unter diese Freiwilligkeit stellen würde, dann würde man wahrscheinlich beobachten können, dass sich genauso wieder diese, sozusagen, was wir eben in Organisationen finden, das würde dann wahrscheinlich dort auch irgendwie stattfinden, oder? Das müsste ja dann so sein, wenn man sozusagen das sagt, also Familie, mein Gott, das ist jetzt eben auch eine Organisation.
Ja, die würden wir ja nicht als Organisation bezeichnen, weil es eben diese Freiwilligkeit nicht gibt. Eigentlich ist eine Familie, muss vorsichtig sein, wie man das sagt, eine Familie hat einen gewissen totalitären Ansatz, könnte man sagen, weil sie eigentlich so aufgebaut ist, dass es Eltern gibt und es gibt Kinder und die Kinder haben eigentlich, man kann das jetzt mit modernen pädagogischen Ansätzen natürlich abmildern und etwas kletten. Nach wie vor ist es aber so, dass Eltern ein Sorgerecht haben, ein Erziehungsrecht, einen Erziehungsauftrag und auch haften. Eltern haften für ihre Kinder. Organisationen haften nicht unbedingt für ihre Mitarbeiter. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, wir waren das nicht, der Mitarbeiter war das, der wird gekündigt. Familien können sich sozusagen nicht wirklich ihren Mitgliedern entledigen, ihre Mitglieder entledigen, wenn es dort zu Unmut kommt. Das Schlimme, was es natürlich gibt in Familien, die nicht unbedingt der Fernseh-Bilderbuchfamilie entspricht, ist dann, dass es zu harten Konflikten kommen kann, zu Übergriffen, zu Gewalt, zu Unterdrückung. Das ist ein Stück weit die Folge einer unfreiwilligen Struktur. Die Leute, ist ja auch sozusagen durchaus voraussetzungsvoll, wenn man in die Welt geboren wird. In den meisten Kulturen muss man eine ganz schön lange Zeit mit diesen Leuten aushalten und klarkommen, in die man so hineingeraten ist. Und schon da kann man ja beobachten, dass manchmal Teenager auch dazu neigen, ich will das nicht zu sehr so familiarisieren, die Unterscheidung Organisation und Familie selbst, aber ein Stück weit kann man beobachten, dass manchmal Teenager auch irgendwann aufblühen und sich andere Gruppen suchen, ihre eigenen Gruppen, aber natürlich auch sowas wie Sportvereine, Kirche, irgendwelche Kommunitäten. Also Gruppen, bei denen sie merken, Mensch, das ist mal was anderes, das ist nicht meine langweilige oder problematische Familie, die ich vielleicht sogar auch sehr mag, aber irgendwie geht sie mir dann doch auf die Nerven. Also Freiwilligkeit, diese Freude daran, dass man sich Organisationen suchen kann, ob nun nach Neigung oder aus monetären Absichten oder weil man die Leute einfach mag, die hat natürlich auch etwas für viele Menschen Erfüllendes. Und ich glaube, man muss immer wieder dazu sagen, dass es ja nicht nur Organisationen gibt, in denen wir Geld bekommen für unsere Tätigkeit dort, sondern es gibt ja sogar Organisationen, für die man Geld bezahlt, dass man da sein darf. Also es gibt ja beide Fälle. Und die Unternehmen motivieren eben primär über Geld und über Zusatzleistungen aller Art. Aber Personen sind auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, glaube ich, auch eine sehr folgenreiche und voraussetzungsvolle Sache heutzutage immer noch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bezahle Geld dafür, dass ich dazugehören darf.
Ja, da fällt mir jetzt gerade so ein, wenn wir über die Soziologie an sich mal so nachdenken und wo sie überall vorkommt. Also ich kann mich entsinnen, dass wir im Studium, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, da, gut, das war so ein bisschen schon mehr technisch orientiert, aber da kam irgendwie so im Sinne von, also gerade im Projektmanagement, so nach dem Motto, also ja, sie haben es mit Menschen zu tun, aber das im Sinne, also das war so mehr so auf Intuition angelegt. Also
ja.
So. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, in den Arbeitszusammenhängen, die wir jetzt vielleicht in Zukunft zu erwarten haben, also sozusagen Wegfall von irgendwelchen technischen Geschichten, sondern mehr, ich muss jetzt mit Menschen zusammenarbeiten, da gibt es irgendwelche Schnittstellen, die sozusagen Übergabepunkte oder sowas, die da, jetzt stelle ich mir vor, das müssten doch eigentlich goldene Zeiten für die Soziologie sein, weil ja doch, also müsste doch eigentlich jetzt in jedem Studiengang, egal was ich studiere, müsste das doch irgendwie vorkommen. Wie ist denn da, also Sie sitzen ja in der Universität drin, wie beobachten Sie denn das eigentlich?
Also sagen wir mal so, die Soziologie kann sich nicht über Arbeitsmangel durchlagen. Ne? Wir haben da häufig den, gibt es ein bisschen den Gag, den man dann in solchen Überlegungen, wenn man sich mit Organisationen beschäftigt, so unter Kollegen auch hört oder auch gegenüber Studenten mitteilt, eigentlich kein Gag, sondern eher so ein Motto nach, das da lautet, die Themen liegen auf der Straße, man muss sie eigentlich nur aufgreifen. Die Organisationssoziologie als spezielle Soziologie, also als Teilsoziologie, als eine Fachsoziologie, ist ja eine sehr empirische und auch sehr internationale Dichtung oder Forschungsdichtung, die sich natürlich nochmal in vielen Teilen diversifiziert. Aber im Wesentlichen geht es ja bei uns in der organisationssoziologischen Forschung um das zweiseitige Verhältnis von Organisation und Gesellschaft, nämlich der Art, dass man sagt, was leisten eigentlich die Organisationen für die Gesellschaft und was oder welche Funktionen erfüllen sie und was sind ihre Produkte, ihre Leistungen und auf der anderen Seite, was nehmen sie dazu aus der Gesellschaft, beziehungsweise was kommt letztendlich aus der Gesellschaft an Leistung, an Ermöglichung der Arbeit für die Organisation? Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Fachgebieten der Soziologie. Die Soziologie beschäftigt sich ja auch mit, beinahe nicht gesagt, mit allem, weil das eigentlich stimmt. Es gibt ja von Luhmann die schöne, einen schönen Hinweis, als ein Interview mit ihm geführt wurde, etwas später, kurz vor seinem Lebensende, gab so einige Interviews, und in einem diesen Interviews wurde sein Anfang in der Bielefelder Fakultät in den 1969 thematisiert, und dann sagt, wurde er gefragt, wieso eigentlich, wieso, wie kam es dann eigentlich zu der Professur für Soziologie? Und dann sagt Luhmann, ja, also er hat sich gedacht, wenn man Soziologe wird, dann kann man machen Kunst, man kann sich mit Religion beschäftigen, mit Wirtschaft und mit Verwaltung und mit Politik. Also eigentlich kann man alles machen. Und wenn man dem Mythos Glauben schenken darf, dann wurde tatsächlich dann erst entschieden, wie die Professur aussehen soll. Und er hat dann die Professur für soziologische Theorie, also quasi für allgemeine soziologische Fragestellungen bekommen. Wenn man häufig hört, dass die Soziologie sich so mit Menschen beschäftigt, das ist natürlich, wenn man so sagen darf, ein Stück weit eine harte Vereinfachung, wie sie jedes Fach sozusagen erlebt. Wenn man sagt, was macht der Jurist, dann wird man hören, ja, der beschäftigt sich mit Gesetzen und hat mit Gesetzesbüchern zu tun. Und es ist so, dass die Soziologie sich vor allen Dingen jetzt im Organisationskontext mit der Beobachtung gesellschaftlicher Prozesse und Veränderungen beschäftigt. Und das ist in der interessanten Form, dass sie eigentlich, wenn man so will, Fremdbeschreibung, wie wir das nennen, anfertigt. Wir haben ja häufig, wenn Sie ins Unternehmen gehen, dann werden Sie die Praktiker sehen und die Ökonomen, und die sind mit ihren Sachen beschäftigt, und wir in der Universität sind mit unserer Forschung beschäftigt. Sie sind mit ihren Projekten beschäftigt, und jeder ist irgendwo primär mit seinen Aufgaben beschäftigt. Und Soziologie ist nun der Versuch, eine Art Reflexion dieser ganzen Wuselei, hätte ich beinahe gesagt, dieser ganzen Aktivitäten, also all dessen, was in Gesellschaft stattfindet, vorzunehmen. Es gibt auch Selbstbeschreibungen, die überall in der Gesellschaft angefertigt werden. Also wenn man mit Praktikern spricht und die erzählen einem, wie sie das sehen, wie sie das machen, dann ist das eingebunden in ihre persönliche Lebens- und Erfahrungswelt, in ihren Wissensschatz. Und Soziologie versucht eben, Beobachtungen der Gesellschaft vorzunehmen, derart, dass sie beschreibt ein Stück weit, wie andere ihre Arbeit beschreiben. Sie geht also in eine zweite Ebene und sagt, also wir schauen das uns jetzt nochmal an, ohne, das ist ein wichtiger, und sehen auch gewissermaßen das, was die anderen nicht sehen, also blinde Flecken. Wenn ich involviert bin in ein bestimmtes Verfahren, dann sehe ich manche Dinge möglicherweise gerade deshalb nicht, weil ich Scheuklappen aufhabe, die mir auch gerade meine effiziente Arbeitsweise ermöglichen. Und da muss man aber auch dazu sagen, dass es jetzt ein Missverständnis, wenn man sagen würde, Soziologie ist etwas, was außen steht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Die Soziologie geschieht innerhalb der Gesellschaft. Das heißt, auch sie selbst wird natürlich beeinflusst und geprägt durch Diskurse, durch gesellschaftliche Veränderungen, durch vielleicht sogar auch ideologische Einfärbung. Auch das kann möglich sein. Sie ist also nicht etwas, was außen vor steht, sondern sie ist ein kleiner Teil innerhalb der Gesellschaft, der sich wiederum mit der Beschreibung der Gesellschaft beschäftigt. Und Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, das taucht doch jetzt bestimmt irgendwo überall in diesen Studiengängen auf, die sich eben auch mit diesen möglicherweise sehr operativen und handwerklichen Dingen beschäftigen, die erst einmal nichts mit der Soziologie zu tun haben. Solche Reflexionen über das eigene Fach soziologischer oder sozialwissenschaftlicher Art, die hat es natürlich immer gegeben, und die werden auch in vielen Studiengängen so als Wahlmodule beispielsweise angeboten, als zusätzliche Möglichkeiten. Dennoch ist es natürlich so, dass die eigentliche soziologische Forschung sich dann, oder die Betrachtung auch im Wesentlichen in der Soziologie abspielt. Und dennoch finde ich selbst auch wichtig, das ist mein Ansatz, versuchen wir natürlich manchmal, wir nennen das gern soziologische Interventionen vorzunehmen, derart, dass man sagt, also vielleicht könnte man in bestimmten Debatten einmal sagen, wäre es nicht auch möglich, dass man das einmal so sieht. Und ein bisschen kann man dann manchmal beobachten, dass Soziologie natürlich als etwas Ketzerisches aufgefasst wird, weil sie gelegentlich zu erstaunlich anderen Beobachtungen gelangt, als vielleicht in bestimmten schon sehr feststehenden Diskursen anzutreffen ist. Und das liegt ein Stück weit wahrscheinlich an ihrer relativen Unabhängigkeit. Die Soziologie hat ein Manko und einen Vorteil zugleich, wenn ich so sagen darf. Ihr Vorzug liegt darin, dass sie eigentlich keinem System, keinem Organisationsapparat, keiner Interessengruppe eine besondere Rechenschaft schuldet. Sie versteht sich auch in der Weise, dass sie sozusagen eine gewisse Autonomie in der Beschreibung der Gesellschaft wahrnimmt. Jetzt komme ich zum Manko. Manchmal ist der Vorteil auch der Nachteil. Der Nachteil der Soziologie ist dann vielleicht, wenn man jetzt nicht gerade in praktischen Dingen noch tätig ist oder in Beratungstätigkeiten tätig ist, sie hat nicht den Luxus, dass sie beispielsweise wie die BWL oder die Medizin oder die Juristen einen ganzen eigenen Berufsapparat hat, in dem die Leute einmal tätig werden. Wenn ich BWL studiere, weiß ich, es gibt genügend Unternehmen auf dieser Welt, die in der Stellenausschreibung sagen, ich möchte einen BWLer einstellen. Und wenn ich Jurist werde, weiß ich, ich kann fürs Richteramt zugelassen werden und dann kann ich Anwalt werden, Staatsanwalt und Rechtsanwalt und Richter, wenn die Noten denn passen. Und selbst wenn ich das nicht werde, Juristen werden immer gebraucht. Und es gibt die Medizin, die sozusagen, oder das Lehramtsstudium, denken Sie an sowas, dort studieren die Leute mit dem klaren Ziel, dass ich genau im Anschluss dann in meiner Aufgabe tätig werde. Und das führt genau auch dazu, dass diese Disziplinen sich häufig gar nicht diesen Luxus erlauben wollen und können, sich so besonders zu emanzipieren von ihren eigentlichen Aufgabenfeldern. Das ist so ein Stück weit Fluch und Segen der Soziologie. Ich betrachte es eher als Segen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich so meine eigenen Steckenpferde habe, in denen ich dann tätig bin.
Aber das ist doch, wenn man sich jetzt, Sie haben das ja aufgezählt mit Kunst und Betriebswirtschaft und so weiter, ja. Dann kann man doch vielleicht, also so verstehe ich das, könnte man sagen, dass die Soziologie für die Geisteswissenschaften genau das ist, was die Mathematik für die Naturwissenschaften ist? Funktioniert das oder ist das zu weit gesprungen?
Also wenn man sagen würde jetzt, Mathematik ist so eine Schlüsseldisziplin oder ist eine Disziplin, mit der man sich eigentlich auch einer ganzen Reihe, die Mathematik ist ja ursprünglich mal in der Aufzählung der Geisteswissenschaften gewesen, heute ist sie ja naturwissenschaftlich zuschlägig, vor 100 Jahren, 150 Jahren war Mathematik nur in der philosophischen Fakultät, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber sie ist natürlich heute, also wenn man an Chemie denkt oder an Physik denkt oder Biologie oder sämtliche Fragen, die mit dem ingenieurwissenschaftlichen und anwendungsorientierten Bereich zu tun haben, dann wird man ganz sicherlich sagen können, also für Mathematiker ist eigentlich Platz da. Ja? Ob die sozusagen am Berufsmarkt immer so gefragt sind, das ist die andere Sache. Aber dass Mathematik natürlich irgendwie, ja, zumindest, Sie sprechen es an, in den Naturwissenschaften so aufscheint, als irgendwie so eine, ja, so ein bisschen so königlich vielleicht, und weil die Physiker wahrscheinlich jetzt mich sehr scharf lügen würden sagen, nein, das ist eigentlich die Physik. Da gibt es ja auch gewisse Überschneidungen. Also wenn man sagt, das ist eine Schlüsseldisziplin, vielleicht sogar eben bis ins Philosophische nach wie vor hineinragend, gibt es ja auch mathematische Ansätze, die da hingehen. Dann könnte man vielleicht sagen, ja, Soziologie, ich würde das nicht sagen, also ich bin ja sozusagen Teil dieses Faches, also darf ich nicht größenwahnsinnig sein, aber wenn Sie jetzt sagen würden, ist das vielleicht so ein Schlüssel, ich glaube ein Stück weit eben schon, weil was manchmal für Laien irritierend und anziehend wirkt, ist mir aufgefallen, oder für Leute, die jetzt anderen Dingen nachgehen, die fragen sich manchmal, also wie kommt man jetzt eigentlich heraus, wenn man sich mit Organisation beschäftigt, dass man dann auf einmal was zu Kunst oder Homöopathie oder mit Kirchen oder Religion anfängt. Und das hat eben sehr stark damit zu tun, dass Soziologen sich Gesellschaft in ihrer ganzen Vielfalt vorstellen können. Und das heißt auch, dass man selbst in den entlegensten Ecken und manchmal gerade dort in Dingen, bei denen man sagt, also wie sind Sie denn darauf gekommen oder auf den Punkt, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Selbst in den entlegensten Ecken oder in den speziellsten Fragestellungen, man natürlich aus der soziologischen Warte versucht, auch Allgemeines zu finden. Und das ist auch immer der Anspruch bei der Organisationssoziologie beispielsweise, wie ich sie betreibe oder wie ich sie bei Kollegen wahrnehme, dass der Anspruch immer ist, durch den Blickwinkel der allgemeinen Soziologie, also durch allgemeine soziologische Erkenntnisse auch sich den Dingen anzunähern. Und wenn man mit allgemeiner, Das heißt, breit ausgerichteter, elementarer Gesellschaftsbeobachtung, Beschreibung sich den Feldern widmet, dann erklärt sich eben, weshalb man Kunst, Musik, Religion, Wirtschaft und Politik so ähnlich interessant finden kann, weil sich elementare gesellschaftliche Formen der Funktionalisierung, der Gestaltung, der Art und Weise, wie Personen miteinander innerhalb organisatorischer, innerhalb Interaktionszusammenhängen agieren, nachvollziehen kann. Und dass das so funktioniert und man eigentlich in vielen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft sehr Elementares, gemeinsam Verbindendes über Gesellschaft finden kann, finde ich, ist nach wie vor eine der faszinierendsten Beobachtungen innerhalb dieses Faches.
Ja, genau. Also das lässt mich so ein bisschen so an, bei Brecht gibt es so einen Satz, also die Wahrheit findet sich an Orten, wo sie nicht gebraucht wird. Also so,
ja.
so ein bisschen so, das höre ich da raus. Also,
ja. Ja, es ist manchmal so, dass man sagen kann, also wir haben manchmal den Fall, oder ich kenne den Fall, dass man entlegene Texte sieht. Diese Texte sind vielleicht noch nicht mal primär wissenschaftlicher Art, sind auch vielleicht schon älter. Aber in den Texten wird ein Gegenstand verhandelt, den man jetzt nicht nutzen könnte, um die eigene These, also zu sagen, der hat auch gesagt, dass das so ist, dazu nicht nutzen könnte. Also nicht als klassische Referenz für bestehendes Wissen, den man aber interessant findet, weil er vielleicht schon 100 Jahre vorher in einem ganz anderen Kontext etwas anspricht, was wir heute in einem anderen Bereich wiederfinden. Das heißt, es gibt manchmal diese, daher finde ich das Brecht-Zitat wirklich toll, es findet sich eben manchmal etwas in einem Bereich, wo man vielleicht erstens nicht gesucht hat, zufällig rangekommen ist und zweitens auch ein bisschen erklären muss, weshalb das jetzt so interessant und so wichtig ist. Ne? Also das sind so Beobachtungen, die ich tatsächlich teilen kann, ja.
Naja, mir ist das mal selber aufgefallen. Ich hatte vor Jahren aus Anlass, aus reinem Interesse, hatte ich hier Clausewitz vom Kriege.
Ja.
Und aus dem, ich wollte eigentlich was ganz anderes wissen und jetzt ist mir das wieder über den Weg gelaufen. Und jetzt, da gibt's, also das ist ja in mehrere Teile gegliedert und der erste Teil, der beschäftigt sich so ein bisschen so mit dem Theoretischen, also was ist ein Krieg und worum geht es im Grunde genommen, ja. Und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich das nochmal gelesen. Ja. Und jetzt denke ich, ja Moment, also das liest sich ja wie ein Beziehungsratgeber hier. Also das, der erste Teil, und jetzt habe ich mir so überlegt, na klar, der Clausewitz, der war ja Militärmensch und der konnte jetzt vielleicht über seine Eheprobleme nur in die schreiben oder seine Lösungen, indem er dieses komische Kriegsbuch da schreibt.
Ja. Also. Ja, das ist ja eine sehr interessante Beobachtung. Das geht ganz in diese Richtung, dass man jetzt beispielsweise über Interaktion etwas lernen kann. Oder wenn ich die Bettina Heinz mit ihren Erkenntnissen über die Anwesenheit, ja, die Nützlichkeit von Anwesenheit angesprochen habe, dann war auch jetzt verschiedentlich schon meine Beobachtung, dass das gar nicht auf diese politische Sphäre zu begrenzen ist, sondern dass das natürlich in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, in denen diese Funktionalität äquivalent besteht, nachvollzogen werden kann. Und natürlich sind manche Assoziationen, die man hat, dann vielleicht etwas gewagt. Da muss man etwas länger drüber nachdenken, muss überlegen, naja, trifft die These jetzt wirklich so zu? Manches wird auch verworfen. Aber wie ein Kollege vor einiger Zeit so schön sagte in einem Gespräch, wir bauen ja keine Atomkraftwerke. Das heißt, wir haben den Anspruch, es muss ordentlich sein, die Thesen müssen stimmen. Aber natürlich wird es immer Revisionen bedürfen und es gibt halt auch konkurrierende Thesen. Wenn ich sage, so und so funktioniert die Organisation, dann kann ich das nur, also ich könnte es jetzt als Praktiker und als Forscher sagen in meinem Fall, aber wenn ich mich nur auf die wissenschaftliche Rolle konzentriere, dann würde ich sagen, alter Spruch unter Organisationsforschern, also ich sehe es nicht besser, ich sehe es anders. Ja, und anders sehen heißt von einem anderen Beobachtungsstandpunkt kommen, andere Informationen haben, andere Abhängigkeiten zu besitzen, aufzuweisen und dadurch auch möglicherweise zu anderen Schlussfolgerungen zu kommen. Das Interessante finde ich, ist manchmal Möglichkeiten zu finden, wie man diese beiden unterschiedlichen Beschreibungen zusammenbringen kann, wie man also dennoch mit Interventionen in Zeitungen, in Medien oder in Workshops also, oder Vorträgen, wie ich sie dann auch mache, wie man dann sozusagen durchaus auch wertvolles Wissen gewinnt aus der Sicht derer, die seit vielen Jahren einzelnen Aufgaben nachgehen. Für uns ist das ja sozusagen Feldforschung. Also wenn man dann in solche Betriebe kommt und selbst dort nur Vorträge hält oder ein Interview mit ihnen macht oder einen Workshop macht oder ein Projekt begleitet oder für sie ein Gutachten schreibt. Alle diese Sachen geschehen ja, wenn man nun nebenbei noch Soziologe oder Organisationsforscher ist, die geschehen ja sozusagen als Beratungsleistung, aber sie geschehen für unseren Zusammenhang eben auch als Erfahrungswissen, als Forschungswissen. Wir sozusagen beobachten ein Stück weit das Milieu und können dann auch sagen, okay, also das hier ist kein reiner Schreibtischjob, sondern das ist auch eine ganze Menge an Präsenz in ganz unterschiedlichen Organisationen. Also wenn ich in Kirchen gehe oder wenn ich in Unternehmen gehe, in Banken gehe und in Vereine gehe, in Verwaltungen gehe und dann so durch das Land fahre, bin viel unterwegs, dann manchmal muss ich dann nur ein paar Mal schon drüber nachdenken, wenn man dann im Zug sitzt, also eigentlich eine verrückte Geschichte, dass man dann sozusagen in den unterschiedlichsten Organisationen aufkreuzt, da ist und auch so viel mitbekommt und so viel aufsaugt an Informationen, aber man arbeitet nicht dort, man ist auch wieder weg und dann kommt man den nächsten Tag in eine Kirche und dann wieder woanders hin. Eine Erfahrung, die sicherlich sehr viele Berater auch machen, zumindest wenn sie nicht nur in Firmen unterwegs sind.
Ja, genau, also das war mit ein Grund, weshalb ich zu einer Unternehmensberatung gegangen bin.
Ja.
Weil ich, also ich sag mal, das Interessante an so einem Beraterleben ist ja, dass man vieles Verschiedenes sieht. Genau. Für einen abgeschlossenen Zeitraum. Das Dumme an der ganzen Sache ist nur, also aus meiner Sicht ist eben, das ist halt für einen abgeschlossenen Zeitraum. Also man kann, das ist irgendwann mal zu Ende. Also
was mich jetzt nochmal, einen Punkt noch, den Gag, der fällt mir gerade ein, dass man sagt, man muss das so lange machen, bis irgendwann man in die Organisation kommt, wo man sagt, jetzt passt es und dann bleibt man dann doch irgendwann in der Organisation.
Ne? Ja, genau, so ist es mir gegangen. Also das ist der Klassiker. Ja. Also, was mich jetzt nochmal interessiert, also wir waren ja so ein bisschen sozusagen, also ist die Soziologie, die Mathematik der Geisteswissenschaften in der Mathematik, da gibt es ja so eine Unterscheidung, war falsch, also stimmt nicht. So, und jetzt habe ich bei Ihnen rausgehört, also Sie sagen das so, naja, also so ein richtiges Falsch gibt es eigentlich nicht. Also, und ich stelle ich mir das so vor, als Forscher, das muss ja ziemlich, wie soll ich sagen, also mindestens verwirrend sein. Ja. Dass man irgendwie, also ich selber schreibe jetzt beschreibe jetzt ein Phänomen und sage, also so ist das jetzt und jetzt kommt jemand anderes und schreibt, also im Übrigen, ich sehe das also komplett anders aus diesen und jenen, es ist beides nachvollziehbar, es stimmt. Und jetzt stelle ich mir das ziemlich verwirrend vor, weil man ja dann in so einer Art Unbestimmtheitswolke eigentlich die ganze Zeit sich befindet, oder? Also
ja und nein. Sie haben sicher recht, dass sozusagen es typisch für das Fach ist sehr viel, also auch im Fach konkurrierende Auffassungen gibt über die Gestaltung des Faches schon. Das kennen natürlich auch andere Fächer, aber sagen wir mal so, es gibt Fächer, die haben eine stärkere Standardisierung ihrer Methoden. Die Soziologie ist methodenpluralistisch geprägt und das heißt auch, dass man sie nicht alleine so einfach der Geisteswissenschaft zuordnen kann. Es gibt sicherlich eine sehr geisteswissenschaftliche Prägung der Soziologie, gerade wenn man an theorieintensive Bereiche der Soziologie denkt, also an klassische Theorie der Gesellschaft, Gesellschaftstheorie, Systemtheorie, die wiederum sich allerdings auch aus naturwissenschaftlichen Quellen gespeist hat, aber das ist noch ein anderes Thema. Auf der anderen Seite ist die Soziologie aber natürlich auch Sozialwissenschaft und sozialforschungsintensive Wissenschaft, also empirische Forschung, die darin besteht, dass man wirklich ins Feld geht, wie ich eben beschrieben habe, Daten sammelt, Daten aufzeichnet, Daten auswertet, sichert, ein aufwendiges Verfahren. Und das Ganze dann in eine theoretische oder irgendwie geartete analytische Übersetzung bringt, Einbindung bringt, Rahmung bringt. Soziologie neben ihrer methodischen, sagen wir mal, Vielfalt, also eher qualitative Methoden, qualitative Methoden heißt Interview. Ich führe Interviews durch, offene Interviews. Die Leute sollen viel reden, also ist es ein offenes Interview, weil ich ja natürlich wissen will, wie sie zu bestimmten Fragen stehen, was sie dazu sagen. Oder ich mache eine Beobachtung. Dann sage ich, also heute machen wir eine Beobachtung hier und der Workshop wird entweder aufgezeichnet oder der Workshop wird beobachtet von einem Teilnehmer und der macht sich dazu Notizen und kommt mit den Leuten zwischendurch ins Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch eher quantitative Methoden, die deutlich stärker, na, sagen wir mal vorsichtig, manchen vielleicht ähnlich erscheinen, ein Stück weit ähnlich erscheinen zu Wirtschafts- oder mathematikwissenschaftlichen Methoden, statistische Verfahren, Analysen, die quantitative Art sind, Experimente. Also das haben wir beides. Und neben diesen Methoden, die wir haben, die sehr verschieden ausfallen können, haben wir auch ein konstruktivistisches Paradigma. Das heißt, konstruktivistisch sehr vereinfacht ausgedrückt, die Welt ist ein Stück weit das, als dass man sie ansieht. Das soll jetzt nicht zu lockerflockig klingen. Es ist aber der Tatsache geschuldet, dass in einer so komplexen gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie wir uns heute befinden, in der es sozusagen, wenn Sie sich die gesellschaftlichen Spannungen anschauen und wenn Sie beide sind wir ja auf Twitter, anschauen, wie verschiedenartig die Sichtweisen auf die Welt sind, dann bekommt man, glaube ich, ein gutes Gefühl für die empirische Bestätigung konstruktivistischer Annahmen von der Welt. Der Praktiker ist durch seine, sag mal, der Praktiker als der Manager oder der Aktive in seinem Betrieb, ist eingebunden in konkrete Erwartungen, in Leistungsforderungen, muss in einer gewissen Effizienz seine Arbeit erledigen. Der Soziologe kommt möglicherweise ins Unternehmen, hat eigentlich ähnliche Zwänge, also hat Ansprüche, wie er seine Forschung möglichst schnell machen und einpacken und gut publizieren kann in einem Journal. Aber er kommt in dieses Unternehmen und hat überhaupt gar keine Zwänge dieser Art. Er kommt in das Unternehmen und will einfach nur hören und sehen und gucken. Also schon aus dieser Tatsache, dass man derartig verschiedene Rollen hat innerhalb derselben Struktur, ergeben sich durchaus im Regelfall sehr unterschiedliche Sichtweisen und sehr unterschiedliche Formen, wie die Informationen verarbeitet werden. Dazu kommt ja, dass Praktika, wir sprechen da von Kommunikationslatenz, Praktika die Besonderheit aufweisen, dass sie manche Dinge wissen, aber nicht aussprechen können. Nicht, weil ihnen gleich der Himmel auf den Kopf fallen würde, sondern weil es selbst etwas ist, das sie vielleicht möglichst nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen wollen. Auch untereinander. Also das kann auch Vorteile haben für die Kollegialität, dass man manche Dinge, die einem auffallen, sprechen, besser nicht anspricht und davon ausgeht, dass es einen Konsens gibt, dass das gar nicht existiert oder man sozusagen das beiseite schiebt. Während jetzt Forscher, nicht nur Soziologen, auch Psychologen oder andere Pädagogen oder Ökonomen, die ins Unternehmen kommen, vielleicht sagen, das ist doch der spannende Teil. Ich will genau das erforschen, worüber ihr nicht sprechen wollt. Also ich sage mal sehr vereinfacht, ein Stück weit ist der Forscher natürlich, egal welcher Disziplin er angehört, ein Stück weit sind Forscher in einer Rolle, die ein bisschen vielleicht an staatsanwaltschaftliche oder polizeiliche Ermittlungen erinnert. Sie wollen eigentlich an Dinge herankommen, die man ständig vor ihnen verstecken will. Und es gibt Organisationen, die wollen beforscht werden und zugleich wollen sie allerdings Dinge verstecken, weil sie sagen, na, das ist jetzt hier zu viel. Es gibt dann wenige Organisationen, die sagen, wir machen alles auf und das, was du siehst, musst du als Forscher dann verarbeiten. Wir schieben da keine Regel vor. Im Regelfall allerdings ist es so, dass Organisationen auch einen gewissen Selbstschutz haben, den sie anwenden. Und wenn man in ein Feld kommt, es muss gar nicht Organisation sein, es könnten auch Gespräche sein, die man analysiert, kommt ja auch vor unter Soziologen, dass man das tut, oder dass man bestimmte Abläufe in einem Verfahren sich anschaut, dann wird es immer die Tendenz geben, dass Praktiker sich versuchen, ein bisschen zu schützen, ein bisschen auch zu immunisieren und zu sagen, also ihre Sichtweise kann ich vielleicht gar nicht annehmen, das leuchtet mir nicht ein oder so und ein Stück weit das vielleicht auch tun, weil sie eben sehr von ihrer Arbeit überzeugt sind. Und umgekehrt würden Forscher sagen, also ich würde sagen, es ist natürlich nicht alles gleichwertig aus meiner Sicht. Ich würde dann schon sagen, ich kann ja als Forscher verstehen, warum du da nicht drüber sprechen willst. Und mir würde das im Übrigen genauso gehen. Also es ist auch wichtig, so ein bisschen so so sich in den anderen hineinzuversetzen und zu verstehen, dass man als Forscher nicht sozusagen auf der Wolke 17 schwebt oder irgendwo über den Dingen steht, sondern dass man in dieser konkreten Rolle, in der man sich bei anstatt des Mitarbeiters befinden würde, ganz ähnlich handeln würde, wahrscheinlich. Also das meine ich mit dieser Multiperspektivität, die man da vielleicht an den Tag legen muss, dass die Sichtweisen eben andere sind und diese Andersartigkeit resultiert aus der anderen Rolle, die man hat, aus der anderen Funktion, die man hat. Im Übrigen gibt es das aber in teilweise auch schon, gibt es natürlich auch in Organisationen, auch da werden Sie erleben, kennen das vielleicht ähnlich wie ich, Manager an der Spitze können anders über ihre Organisation reden als Manager auf unteren Rängen. Und das gilt vor allen Dingen, wenn andere Personen daran beteiligt sind. Es gibt sehr feine Regeln und Spielregeln und Beobachtungen, wie sich wer in der Darstellung der Organisation, wie weit er sich dazu verhalten darf und welche Art und Weise der Darstellung er mitbringen darf.
Ja, das ist interessant. Jetzt weiß ich so mit dieser Multiperspektive und Sie kommen dahin und so weiter. Vielleicht so als letzte Frage. Gibt es für Sie so einen Zustand, wo Sie sozusagen in Anführungszeichen außer Dienst sind? Oder andersrum gesprochen, sind Sie immer sozusagen als Forscher unterwegs? Können Sie das abschalten?
Also es gibt ja wegen den Gag, dass sozusagen Soziologen auf Partys kommen und eigentlich nichts Besseres im Sinn haben, als andere Menschen zu untersuchen und im Zweifelsfall auch noch ihnen der Fehler unterläuft, dass sie ihre verdeckte Beobachtung dann doch zu offensichtlich mitteilen durch merkwürdige Fragen. Also ich würde sagen, es ist schon so, dass ich häufig gerade, also die Frage ist interessant, weil ich sie mir ein Stück weit selbst manchmal stelle, ohne eine ganz klare Antwort darauf zu haben, wenn ich so durch den Alltag gehe, wenn man das so etwas lapidar sagen kann, und wenn ich natürlich in Supermärkten mich bewege und wenn ich in Zügen sitze, dann kommt es schon manchmal, das merken vielleicht auch Leute, die mir im Internet folgen, kommt es schon immer mal wieder dazu, dass ich mir denke, also eigentlich findet jetzt etwas statt, was irgendwie innerhalb deiner Freizeit oder innerhalb deiner Reisezeit interessant ist und was dich erinnert an einen bestimmten Fall oder was Assoziationen aufwirft. Und das ist wahrscheinlich aus der Tatsache begründet, dass man irgendwie nicht aus dieser Gesellschaft raustreten kann. Und wenn man nun in der undankbaren oder ungünstigen Situation ist, dass man im eigenen Forschungsfeld sich mit dieser Gesellschaft in der Breite befasst oder in einem bestimmten Bereich, dann ist man ja geradezu da verdammt, dass man sozusagen überall so seine Beobachtungen macht. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt manche Soziologen, die dann auch schon in solchen Fragen, fällt mir gerade einer ein, der dann geantwortet hat, also dann gefragt wurde, wo kommen Sie eigentlich Ihr ganzes soziologisches Wissen her, der dann sagte, also ich gehe so durch den Tag und dann beobachte ich Leute gewissermaßen. Also ganz so ist es nicht. Wir haben ja schon systematische Verfahren, wie das Ganze erfasst wird. Aber es gibt viele, viele Anregungen, sage ich mal, ich sprach an, wir sind eine Beobachtungswissenschaft, uns interessieren Beobachtungen, die man dann später, also die man aus einer kleinen Szene etwas nimmt, was in einer längeren Verfertigung zu etwas Größerem wächst. Und mir sind auch schon in Alltagssituationen Forschungsideen gekommen. Das ist durchaus vorgekommen. Nicht so, dass man das jetzt vollständig im Kopf hat, aber dass man sagt, eigentlich ein interessanter Punkt, könnte man da und da nicht mal was machen und vieles davon wird dann wieder verworfen und manches wird fortgeführt. Naja, und ganz privat kann man vielleicht sagen, also mir macht meine Arbeit viel Freude, kann ich sagen. Ich bin sehr gerne in diesen Arbeitsfeldern, die ich dargestellt habe. Und ich finde es faszinierend und hocherfüllend, mit Personen aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen, ganz unterschiedlichen Organisationen in Kontakt kommen kommen zu dürfen, teilweise auch mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, so was die Arbeitsweise angeht, aber manchmal auch echte unterschiedliche, auch landes- oder regionale kulturelle Hintergründe. Und zu sehen, wie verschiedenartig eigentlich berufliche und professionelle Karrieren aussehen, wie sehr auch hinter der Oberfläche sehr, sehr unterschiedliche, auch manchmal sehr schlängelnde und krumme Lebensläufe stecken, die dann doch in der Entwicklung so etwas haben von erfolgreichen Lebensläufen. Das fasziniert mich, das hat irgendwie einen gewissen Drive, würde ich beinahe sagen. Und es ist ein Stück weit für mich, das Glück, in verschiedenste Bereiche eintauchen zu können, ohne, Sie sprachen die befristeten Beziehungen der Beratung an, ohne mich gleich sozusagen zu lange daran zu binden, aber die Versuchung, auch in den privaten Momenten sozusagen, wenn man dann außerhalb unterwegs ist, Beobachtungen zu erfassen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die ist dann doch immer sehr groß, muss ich sagen.
Ja, also genau, also das stelle ich mir, also genau, also so wie Sie es gerade beschrieben haben, mit diesen Zeitweisen und so weiter, so war das eben auch, als ich Berater, also bei der Unternehmensberatung, ja, das hat man auch so, also habe ich dann, ja. Ich will auch durch lange Zugreisen und so weiter, dann konnte man genau diese Sachen dann eben machen, Menschen beobachten. Ja, das ist schon sehr interessant. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir sind jetzt hier irgendwie so bei knapp 2 Stunden, das ist schon ganz schön viel. Also ich fand es sehr interessant und genau, vielen Dank.
Ich danke auch.
So.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.